This game is a world. A world of weird monsters, strange peoples, and fabulous treasures. It is certainly make-believe, yet it is so interesting, so challenging, so mind-unleashing that it comes near reality. This world is not complete. It needs organizers and adventurers to order and explore it. It needs you.
Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 173. Mein Name ist Tim Pritlaff und heute geht's mal wieder darum, ein Thema nachzuholen, was ich unbedingt mal machen musste, damit endlich die E-Mails stoppen, die mir das am laufenden Meter vorschlagen, dass ich das doch unbedingt mal tun müsste. Gesehen davon, dass ich sowieso erschlagen bin mit Themenvorschlägen, aber davon möchte ich euch gar nicht abhalten, das zu machen. Ich arbeite das lieber ab. Und im Mittelpunkt der Sendung heute stehen die Pen- und Paper-Rollenspiele, wie man so schön sagt. Die ganze Spielerei hat jetzt hier schon langsam ein bisschen Tradition. Chaos Radio Express 162 hat sich ja schon so mit Brettspielen auseinandergesetzt. Da ging das schon mal so ein bisschen in diese Richtung. Einerseits mal vorzustellen, was denn eigentlich so kulturell in so einer Szene überhaupt zu holen ist, beziehungsweise was man sich unter dem Begriff dann letzten Endes auch wirklich konkret vorstellen muss. Naja, und das ist bei diesem Thema, glaube ich, auch nötig. Und da ich ja keine Ahnung habe, dachte ich mir, reden wir mal darüber mit Leuten, die das ein bisschen betreiben. Und ich begrüße, da muss ich jetzt erstmal nochmal nachschlagen hier, das komplizierteste Namensduo, was CIE bisher aufzubieten hatte. Nils Kopschetzki,
hallo Tim.
Und Sören Putzbatzkis.
Hey und hallo.
Habe ich es richtig ausgesprochen?
Nein, das macht aber nichts.
Putzbatzkis.
Richtig. Jetzt klappt's.
Oh Mann. Nächstes Mal will ich eine andere Fangröße.
Aber wir sind halt einfach die Skandinaven. Nils und Sören. Das funktioniert schon.
Ah, stimmt.
Ja.
Die das polnischen lässt Nachnamen tief lassen blicken. Wir weg, ne? Da sehe ich ja gleich so Wikinger vor meinem geistigen Auge. Und
oh, bitte nicht.
Nein? Naja, aber das ist ja auch, hat ja auch schon so ein bisschen so einen mystischen Charakter. So irgendwie das ganze Nordische. Also ihr seid Rollenspieler, um es mal gleich vorwegzunehmen, beziehungsweise ihr kennt euch da ein bisschen aus. Wie seid ihr denn da überhaupt zu gekommen?
Oh, ich kann sagen, der Nils ist schuld.
Nils ist schuld, ne? Fang du mal an.
Ja, also ich habe einen großen Bruder und der hat irgendwie angefangen mit Rollenspielen durch Freunde und weil man Dinge macht, die der große Bruder macht, hängt man sich da auch mit dran und hat mit, es war noch Grundschule, angefangen mit dem Rollenspiel und bin bei hängen geblieben. Und hab halt gespielt und da haben sich die Spiele weiterentwickelt, wie man sich auch selber weiterentwickelt und irgendwann habe ich den Sören kennengelernt und habe ihn davon überzeugt, dass es eine tolle Idee ist.
Ja, aber ich meine, wie klingt ja so ein bisschen wie Drogen nehmen, ne? So, wie, ja, meine Freunde haben das alle gemacht, dann habe ich das auch gemacht.
Und dann ja, bin ich aber dann wäre Fernsehen gucken doch auch Drogen nehmen.
Ja, ist es ja auch.
Ah, verdammt. Ja, ich habe keine Ahnung, ich gucke schon seit Ewigkeiten.
Ich meine, aber was ist denn das sozusagen für ein Freundeskreis, der einem dann sozusagen da umzirzt?
Alles Mögliche. Also sind
Fantasy-Begeisterte, würde ich jetzt in erster Linie sagen.
Fantasy-Begeisterte,
ja. Ich glaube, die machen den größten Schwerpunkt in diesem Klientel aus.
Aber die kommen auch aus allen Lebensbereichen.
Ja, klar, auf jeden Fall.
Wie würdet ihr das beschreiben, Fantasy? Was für Fantasien sind da am Start?
Naja, Drachen, Helden,
Magier,
Hexen, so Tolkien und Co.
Genau, also das klassische Fantasy, das, was man unter dem Begriff im Film und Fernsehen Literatur finden kann.
Drachen und Prinzessinnen sozusagen.
Ja, genau.
Das ist man schon wieder fast bei den Computerspielen.
Ja, ein bisschen, natürlich.
Die haben das ja auch übernommen.
Genau. Rollenspiel bleibt Rollenspiel.
Ne? Ja, na hier so vor ein paar Sendungen, Arcade Games, nicht wahr? Da war ja auch so Prinzessin retten mit Mario.
Ja, natürlich kann man die Konzepte weitaus weitschweifender machen, weil man nicht nur Fantasy bespielt, sondern eventuell auch Science Fiction oder Horror. Also was es an Büchergenre gibt, das gibt's auch an Rollenspielsystemen.
Mhm. Natürlich. Und du hast natürlich auch Science Fiction und so in den Arcade-Games, aber die Arcade-Games haben natürlich einen Nachteil. Die sind ziemlich geradlinig und bieten nur eine Spieleigenschaft an. Meistens ist es irgendwas abzuknallen und durch die Gegend zu bewegen. Mhm. Rollenspiel ist da ein bisschen vielseitiger. Du hast da eine Interaktion mit Freunden. Meistens finden sich die Freunde am selben Tisch, im selben Haus und unterhalten sich ganz lustig über ihre Vorstellungen bezüglich ihrer Fantasy-Hintergründe in Form von Charakteren. Ne? Jeder dieser Spieler hat sozusagen ein, wie sagt man das am besten?
Er hat einen Charakter, den er bespielt.
Ja, aber ich wollte jetzt auf die Individualität zu sprechen kommen. Also jeder hat halt seine ganz eigene Vorstellung, die er in seinem Charakter transportiert. Und mit der wirkt er dann auf diese Geschichte, die ihm von dem, sage ich jetzt mysteriös, nein, ich tue es nicht, von dem Spielleiter ganz einfach, also derjenige, der die Geschichte erzählt, auf diese Geschichte kann er dann einwirken mit diesem Charakter.
Also die Interaktion ist der große Unterschied.
Genau, das ist auch das Wichtige, denke ich.
Mhm. Ja.
Bevor wir dann vielleicht noch mehr ins Detail gehen, vielleicht nochmal so ein bisschen einen Blick so auf die Geschichte, wie sich das eigentlich so entwickelt hat, weil heute gibt's das halt, aber ist auch jetzt auch noch nicht so lange her, da gab's das irgendwie alles noch gar nicht. Also ich meine, gibt's da irgendwelche historischen Referenzen, wo die Leute schon so ähnliche Dinge getan haben?
Also früher, also es fing wohl alles damit an, dass man im 19. Jahrhundert angefangen hat, auf dem Brett Einheiten durch die Gegend zu schieben und Schlachten nachzuspielen.
Also Einheiten im Sinne von so militärischen
Einheiten. Von militärischen Einheiten.
Zinssoldaten.
Dass man halt, ja, genau.
Ah, Zinssoldaten.
Genau.
Also jetzt so richtig Militärplanung.
Eigentlich. Ja, genau, genau.
Strategie und Taktik.
Und dass man das halt auf dem Brett auch nachspielt. Mhm. Und das hat sich über die Zeit auch getragen. Und es gab Gruppen, die das dann auch zum Beispiel auf mittelalterliche Schlachten übertragen haben, weil die Regelsysteme wurden immer komplexer und haben aber eher so den Krieg im 19. oder dann 20. Jahrhundert wieder gespiegelt und irgendwann kam dann J.R. Tolkien mit dem Herrn der Ringe und auf einmal wollten die Leute halt nicht nur Mittelalterschlachten und ähnliches haben, sondern auch noch Dämonen, Balrogs und große Magier, die den Kampf beeinflussen.
Aber du meinst, es war ein Nachspielen von Ereignissen? Also gar nicht so sehr jetzt ein interaktives Spiel, was sich irgendwie entwickelt, sondern es ging mehr ums, was weiß ich, also die Oma-Kaffeekränzchen, die dann die Schlacht bei Midway
darstellt. Ja und nein. Also einerseits wurde natürlich die Schlacht nachgespielt, andererseits hat man natürlich immer versucht, das besser zu machen als der Kriegsherr, der die Schlacht geschlagen hat. So nach dem Motto, mein Napoleon gewinnt.
Ah, verstehe. So, da
natürlich hat da jeder, genau, natürlich hat da jeder dann, das hat nicht stattgefunden und so. Also die kleinen Streitigkeiten, die es heute bei diesen Spielen gibt, gab es damals ganz sicher auch.
Aha.
Und ja, und dann haben sie aber gesagt, das kennen wir jetzt alles, das ist langweilig, wir wollen ein bisschen mehr Spannung. Und dadurch versuchen wir das Ganze doch in ein unrealistisches und sehr viel freieres Setting zu bewegen.
Ja.
Und Tolkien mit seinen Büchern, Der Hobbit und
dem Herrn der Ringe.
Dem Herrn der Ringe. In der Folge. Genau. Das war jetzt so ein Wendepunkt, oder?
Ja, genau. Da wollte man auf einmal nicht mehr die Schlacht von Gettysburg nachspielen, sondern halt
Helm's Deep.
Genau.
Aber gab's denn, also ich meine, hat denn Tolkien dieses Genre jetzt wirklich komplett losgetreten? Oder ich meine, das muss es ja auch schon vorher irgendwie ansatzweise gegeben haben, oder?
Naja, da Tolkien sich ganz, ganz großartig in den Mythologien bedient hat, gab's das natürlich vorher schon, aber nicht auf diese Art. Also man kann schon das auf Tolkien zurückführen.
Ah, okay.
Ja. Und dann sind die Leute auf die Ideen gekommen, dass man ja nicht, dass man spezielle Heldeneinheiten quasi bekommt und die zusätzliche Fähigkeiten haben gegenüber den anderen Militäreinheiten Und dann kam man auf die Idee, dass man ja genau diese Helden bespielt und sich somit dann in die Helden reinbewegt. Und das ist die Grundlage für das moderne Rollenspiel.
Mhm. Das heißt, man hat dann am Anfang auch die ganze Zeit nur der Herr der Ringe gespielt sozusagen? Oder?
Ja, so Fantasy-Setting halt.
Also
ja.
Wobei natürlich Herr der Ringe sehr nahe liegt und wahrscheinlich ist, denn da gab es ja wieder diese großen Schlachten, die man ohnehin schon gespielt hat. Das heißt, ich denke, das war ein wichtiger Berührungspunkt.
Dass das sozusagen als Element auch drin vorkam und dann aber sozusagen das individuelle Einzug gehalten hat durch eben diese stärkere Konzentration auf die Figuren in dem Roman.
Genau, genau. Dass man halt eben sagen kann, okay, ich habe jetzt hier nicht die Franzosen, die halt irgendwie in Deutschland einfallen, sondern ich habe jetzt hier halt die Orks, die in, ja, okay, ich will hier natürlich keine Zuweisungen unternehmen.
Ja.
Aber halt im Prinzip so, dass man sagen kann, okay, Orks gegen Elfen, Orks gegen menschliche Völker. Huch, mein Kopfhörer.
Mach sie fertig. Mhm.
So, jetzt wieder alles fit.
Ein Ring, sie zu knechten. Wann war denn das hier eigentlich? 54, 55 ging's los? In Deutsch erst deutlich später?
Mitte 60er Jahre mit den Fantasy, also mit dieser Umsetzung auf die Wargames wohl und Anfang der 70er dann dieser Sprung auf das Heldentum. Das hat dann Gary Gygax und James Arneson heißt er, glaube ich. Die haben halt ein Fantasy-Regelset auch gehabt. Und haben das dann nach Dungeons and Dragons bewegt. Also Gary Gygax kam ja auch schon öfter in den Simpsons zum Beispiel vor.
Ach.
Als alter Mann mit Würfeln, der dann irgendwie alles ausgewürfelt hat.
Aha.
Bis er ja vor wenigen Jahren verstorben ist.
Genau, was ganz groß in den Medien eigentlich war. Das hat sogar jeder Nicht-Rollenspieler mitbekommen können. Natürlich dann nicht gewusst, hä? Was ist das für ein Typ?
Ja, ich habe es natürlich nicht mitbekommen.
Aber Gary Gygax ist so der Vater des Rollenspiels.
Genau.
Oder kann man als Vater des Rollenspiels bezeichnen?
Das ist halt das D&D-Urgestein sozusagen.
Ja.
Der ist für alles verantwortlich.
Genau.
Das heißt, diese beiden Jungs haben das Spiel namens Dungeons and Dragons entwickelt und das basiert quasi im Wesentlichen auf dieser Fantasy-Mythologie, wie man sie bei Herr der Ringe und später dann auch nicht nur dort fand.
Genau.
Und was ist dann, also was ist dann sozusagen dabei rausgekommen? Also was war das?
Na, man hat halt die Helden aus den Cosims, aus den Wargames rausgenommen und hat sie halt jetzt allein durch die Gegend bewegt. Und weil das natürlich grundsätzlich total langweilig sein kann, hat man versucht, denen dann etwas entgegenzustellen. Monster, Fallen, Schätze.
Was heißt, man hat sie bewegt?
Zunächst auf an lustiges Karo-Papier erinnernde Dungeons. Das heißt, das war alles sehr, sehr quadratisch, sehr Metermaß, beziehungsweise dann bei denen wahrscheinlich dann eher Fußmaß.
Ich meine, was hat man jetzt bekommen? Ich meine, Dungeons & Dragons war ja sozusagen so eine Box, man konnte die kaufen. Oder waren das Bücher?
Das war eine Box mit zwei lustigen Büchern drin, für Spieler und für Spielleiter.
Charakterblätter waren, glaube ich, noch bei.
Ja, genau, die waren
Charakterblätter
lustig, klein und bunt.
Würfel waren, glaube ich, nee, erst bei DSA waren Würfel dabei. Ich glaube, bei Dungeons & Dragons waren noch keine Würfel bei.
Du brauchtest einen 20-Seiter. Es ist wahrscheinlich, dass da einer dabei war.
Ja, aber Bücher und ein paar Blatt Papier, wo die Vorgaben für den Charakter, also welche Eigenschaften ein Charakter in diesem Spielsystem besitzt,
das war da schon drin. Regeln, ein Entwicklungspfad für jede
Klasse.
Klasse, ja, genau, kann man ja an dem Stelle erwähnen. Das heißt, es war alles in Klassen aufgegliedert. Es gab den klassischen Draufhaut, es gab den klassischen Rumzauber.
Okay, das ist ja jetzt schon eine relativ detaillierte Beschreibung. Aber ich meine, was ist sozusagen das Set? Also was muss man sich jetzt vorstellen unter dem Begriff Rollenspiel? Was tut man? Wie viele Leute brauche ich? Was macht man konkret?
Na, man nimmt eine Figur an und bewegt sie durch eine Welt. Die Welt kann klein sein, ein Dungeon, oder groß sein. Bei DSA ist das ja dann die ganze Welt.
Was heißt, ich bewege sie?
Also ich habe in der Regel habe ich einen Spielleiter und optimalerweise zwischen 3 und 5 Spielern.
Mhm.
Das ist so das Set, was ich.
Wo nimmt man den Spielleiter her?
Der wird entweder
Freiwilliger.
Wird er mitgeliefert.
Ja, genau, der kommt in der Box mit dabei, ist aber dann in dem Unterhalt ziemlich teuer. Nein, Quatsch beiseite natürlich. Der ist meistens ein Freiwilliger. Es gibt in jeder Anfängerrunde immer jemanden, der experimentierfreudig genug ist, zu sagen, ja, ich mach das. Und ich habe auch oft genug schon gesehen, dass der ausgelost wird. Also, dass die Leute sich treffen, spielen wollen, keiner will so richtig und dann geht's los. Mach du doch mal. Nee, auch hier.
Also, einer muss sozusagen eine spezielle Rolle übernehmen.
Genau.
Das ist der Erzähler.
Das ist der Erzähler. Der erzählt die Geschichte, übernimmt die Sinne der Charaktere und alle Statisten. Und die Charaktere von den Spielern gespielt sind die...
Und die Geschichte nimmt er dann aus dieser begleitenden... Dokumentation.
Also grundsätzlich schon. Ja. Ob er dann sich weiterentwickelt und sich das selber ausdenkt, bleibt erstmal dahingestellt, aber die meisten Rollenspiele liefern die Geschichte mit. Das heißt.
Okay, versetzen wir uns da jetzt einfach mal so in die Situation. Wir sind die ersten Leute auf diesem Planeten, die dieses erste Dungeons & Dragons Spiel jetzt auf dem Tisch haben.
So, dann gucken wir erstmal reichlich blöde. Aber da wir wahrscheinlich Tolkien begeistert sind, können wir mit den Worten wie Elf, Zwerg, Magier und Krieger schon ganz schön viel anfangen. Und deswegen
das sind sozusagen
haben wir schon mal Interesse.
Heldenrollen, die man dann annehmen kann.
Bei D&D 1, ja, da waren sie das.
Okay.
Na und Hobbits noch und was man halt aus Tolkien kennt.
Das heißt, der Spielleiter kriegt er jetzt was anderes in die Hand als die anderen? Ich meine, der muss ja dann irgendwas wissen, was die anderen nicht.
Ja, genau, er kriegt sein Spielleiterbuch in die Hand, was ich eingehend erwähnte. Es ist halt ein Buch für Spieler und eins für Spielleiter dabei. Mhm. Und im Spielleiterbuch stehen dann natürlich auch die Abenteuer drin, die er sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht selber ausdenken muss. Was ganz gut für den Spielleiter ist, denn er hat dadurch ganz konkrete Vorgaben und kann nun seine Monster durch die Gegend erdenken, die dort dann ihm vorgeschlagen werden.
Also was der Gygax und Amazon gemacht haben, ist sozusagen, sie haben ein Rahmenwerk geliefert, ein Regelwerk auf der einen Seite, wie man spielt, was erstmal darauf basiert, dass man eben eine Person als Spielleiter, Meister oder wie heißt das dann konkret?
Ja, Spielleiter ist der generischste Begriff. Okay.
Im Original wird das ja dann...
Dungeon Master. Also es ist tatsächlich komplett unterschiedlich, wo es herkommt und was sie dann sich ausgedacht haben. Ich meine, einige Spiele, auf die wir später eingehen werden, haben das dann Storyteller genannt, weil das treffender ist. Spielleiter ist natürlich regulierend. Dann gibt's Meister, der Böse, alles Mögliche, was man sich ausdenken kann.
Ja gut, wie auch, auf jeden Fall, einer ist auf jeden Fall, nimmt eine andere Rolle ein und die anderen... Genau. Und das heißt, in seiner Dokumentation wird dann erstmal so eine Geschichte erzählt, die er dann vorlesen kann, ohne sich das jetzt selber ausdenken zu müssen, wo dann so das Setting ist. Was weiß ich, ihr steht im Wald und ihr seid irgendwie zu fünft.
Hat er noch eine Karte von dem Bereich, der bespielt wird?
Eine Karte im Sinne von
Einen Lageplan.
Landkarte.
Lageplan. Ja, in der Regel schon ein detaillierter Anlageplan, wo die Leute dann konkret durchgehen.
Aber den sehen die anderen jetzt nicht.
Die können dann so Automapping-mäßig selber nachzeichnen, während sie...
Also dazu muss man sagen, ja und nein. Ne? Also es ist natürlich teilweise vorgesehen, das den Spielern auch konkret vorzulegen oder aufzumalen, damit die dann auch eine sehr genaue Vorstellung von der Umgebung haben und dann im Zweifel wieder wie bei den Wargames ihre Figuren durch die Gegend schubsen können und Monster hauen.
Und dann? Was passiert dann?
Dann kriegen sie Erfahrungspunkte. Also...
Gleich zum Start oder was?
Nee. Also wenn sie natürlich ihre Herausforderungen geschafft haben, dann entwickeln sich diese Charaktere natürlich weiter.
Okay, aber wie werde ich denn erstmal so ein Charakter? Ich meine, bestimmt dann der Spielleiter, was ich bin?
Manchmal. Idealerweise nicht, aber manchmal.
In der Regel kann man dann, also bei Dungeons & Dragons 1 hatte man mehrere Klassen zur Auswahl. Da konnte ich dann sagen, ich möchte gerne Krieger sein. Da hat man sich am besten mit seiner Gruppe abgesprochen, dass es auch wirklich sich gut verteilt und ich nicht fünf Krieger habe, sondern vielleicht einen Krieger, einen Magier, einen Dieb. Der kam ja später.
Aber Priester, ganz wichtig.
Priester.
Nee, aber einen Dieb gab's schon. Ein Dieb war schon bei DS1.
Damit ich irgendwie einen Heiler habe und einen, der halt im Nahkampf draufhauen kann, einer, der im Fernkampf draufhauen kann. Und dann habe ich einen Blatt. Und
also diese Charakter geben sozusagen unterschiedliche
Fähigkeiten.
Grundfähigkeiten. Das heißt, ein Krieger kann besser zuhauen und ein Priester kann besser beten.
Naja, heilen. Also heilen. Sie haben es dann schon richtig mit Wundern und so belegt. Also das heißt, das ist dann.
Aber alle können im Prinzip irgendwie alles machen, aber sie sind sozusagen nur unterschiedlich disponiert, wie gut sie das können.
Tatsächlich war das am Anfang so, dass einige Klassen Fähigkeiten gar nicht besaßen. Das heißt, der Hau drauf konnte die Tür zwar einrennen, aber der Priester konnte damit relativ wenig anfangen. Er konnte es versuchen, aber hatte nahezu keine Chance. Und der Dieb war der Einzige, der dann sagen konnte, ach, da ist ein Schloss dran oder Scharniere, ich mach da mal was. Mhm. Also insofern hat man das schon ziemlich spezialisiert. Man hat ziemlich klar gesagt, diese Figur hat dieses Vorgehensschema und diese Fähigkeiten und soll dadurch ihre Gruppe unterstützen. Wenn die nicht dabei ist, hat die Gruppe natürlich Pech und muss es anders lösen. Dann gab es Möglichkeiten.
Aber jeder konnte. Wie drückt sich diese Eigenschaft konkret aus? Ich meine, dann muss halt dann der Spielleiter sozusagen sagen, okay, du versuchst jetzt mal die Tür aufzudrücken, aber du bist halt nur so ein blöder Elf irgendwie, genau. Das schaffst du eh nicht.
Nee, tatsächlich ja. Also das war ziemlich klar erklärt. Man hat halt gesagt, die haben Eigenschaftswerte, meinetwegen Stärke. Und der Elf war halt nun mal bloß ein blöder Elf und hat die Tür nicht aufgedrückt gekriegt. Der Krieger konnte dann halt sagen, oh, guck mal hier, ich habe doppelt so viel Stärke wie du. Bam, Tür offen.
Und hat dann, hat quasi gewürfelt, man hat einen Zahlenwert, man weist diesen Eigenschaftswerten Zahlen zu und würfelt dann
in was für ein Range?
Damals 1 bis 20. Hängt vom Spiel ab, bei Dungeons and Dragons ist es 1 bis 20. Es gibt
also das ist meine Eigenschaft sozusagen.
Ja genau. Man hat halt Eigenschaftswerte. Man ist sozusagen
statistisch erfasst. Oder was?
Ja und nein. Also ich weiß gar nicht, ob das bei D&D 1 so gemacht wurde. Später bei den Folgespielen davon wurde es gemacht. Aber ich glaube, bei D&D 1 stand es fest. Ich glaube, da war das dann relativ festgehalten. Was?
Also es gibt halt diverse Wege über viele verschiedene Systeme, wie man diese Eigenschaftswerke festlegt. Es gibt welche, da hat man quasi so ein Template von einem Charakter, wo man dann auch ein bisschen was dran rumschrauben kann. Es gibt welche, da würfel ich konkret die Werte aus, nehme ein paar Würfel, würfel das und jetzt habe ich Stärke 13. Und es gibt wiederum andere, die haben dann so ein freies Punktesystem, wo ich dann sagen kann, ja, ich gebe halt 20 Punkte für meine Stärke aus und aber nur 5 für Intelligenz, weil mein Barbar, wenn der halt dumm wie Brot ist, ist mir das egal. Aber dafür ist er halt richtig, richtig stark.
Okay.
Und wenn ich jetzt die Tür einrennen will, nehme ich den Würfel, den mir das System vorgibt. Da gibt's dann auch wieder viele verschiedene Methoden.
Ja.
Und muss dann damit einen Mindestwurf schaffen oder eine bestimmte Anzahl von Erfolgen, also je nachdem, wie das ist. Aber ich nehme halt einen Würfel und vergleiche das dann mit dem Wert, der auf meinem Blatt steht.
Genau, also auch wieder eine rein statistische Geschichte, wo man sagt, okay, ich habe eine bessere Chance, also versuche ich das.
Aber wodurch drückt sich dann konkret der Unterschied jetzt zwischen einem Krieger und einem nicht ganz so physikalisch?
Ein Krieger hat Stärke 15 und ein Elf hat Stärke 6.
Ja, genau, wenn die Eigenschaftswerte
machen. Aber wenn ich das auswürfel, dann kann das ja auch genau andersrum sein.
Das kann natürlich sein. Wobei bei D&D 1 und kurzen Nachfolgern davon war festgelegt, dass man bestimmte Mindestwerte in verschiedenen Bereichen haben muss, um eine Klasse, also um sich für eine Klasse zu qualifizieren. Der Krieger konnte also kein Krieger sein, wenn er nur eine Stärke 8 hatte. Also war klar.
Das heißt, man würfelt so lange, bis man irgendeine Zahl hat, die passt.
Ja, beziehungsweise
man verteilt es oder man muss sich für eine andere Klasse entscheiden. So lief es damals tatsächlich ab. Also das war dann, entweder man hat das ausgewürfelt und gesagt, haha, scheiße, ich habe jetzt blöde Werte, ich muss jetzt den Magier machen. Oder man hat halt gesagt, oh, ich verteile das jetzt so und habe blöde Werte, bin aber unwahrscheinlich stark.
Mhm. Kurzer Hinweis, versucht mal euch nicht zu sehr permanent zu unterbrechen, weil das so für den Hörer dann bisschen anstrengend ist, also irgendwie drauf einigen, wer antwortet. Okay, also ich versuche das nochmal zusammenzufassen. Also ich kriege sozusagen mein Set, da steht drin erstmal steht da gar nichts drin, sondern ich muss erstmal festlegen, wer ist jetzt sozusagen der Spielleiter, der kriegt dann das Heftchen, wo quasi die Geschichte drin ist, oder es gibt wahrscheinlich mehrere, da suche ich mir dann irgendwie eine spaßige aus und der Rest entscheidet sich in irgendeiner Form für, ich möchte das werden, ich möchte das werden, das werden, und dann wird erstmal so, werden erstmal die Eigenschaften ausgewürfelt. Das heißt, ich bestimme, wie mein Charakter so konkret drauf ist.
Genau.
Ja. Und dann ist das sozusagen gesetzt und dann geht die Geschichte los und der Spielleiter sagt, ihr seid jetzt da und da. Und ihr schaut euch um und überall sind grüne Tannenwälder und jetzt kommt mal klar.
Genau.
Und dann?
Dann kommt dann irgendwann zumindest das der spannende Teil für die meisten Spieler, nämlich es passiert was. Es passiert was Unvorhergesehenes oder es passiert etwas Kompliziertes, das gelöst werden muss. Das kann dann reichen von Monstern, Fallen, Rätsel, über man trifft einzelne Personen, die etwas von einem wollen, also natürlich vorgegeben vom Spielleiter.
Mhm.
Und durch diese Begebenheit bewegt man sich dann hindurch. Man versucht, dieses Thema zu lösen. sei es nun Monster bekämpfen, Fallen entschärfen oder halt reinlaufen, mit Leuten reden. Neuere Systeme haben das ganz freigestaltet. Damals war das noch so, dass es bei den Personen, denen man begegnet ist, sogar die richtigen Fragen stellen musste, sonst passierte da gar nichts. Also da war das dann noch
ein bisschen strikter. Das reagieren die gar nicht.
Na, die reden halt einfach nicht mit einem. Also sonst sagen die, nö, weiß ich nicht, keine Ahnung, geh
und,
weg.
Und so ein Verhalten ist dann sozusagen in dieser Spieler, in der Meisterliteratur auch schon vorgegeben. Aber muss dann nicht derjenige,
also
der
da,
dann...
Wie gesagt, damals war das noch so, in den 60ern, 70ern, als man dann festgestellt hat, oh, wir fangen jetzt mal an mit so einen Ideen. Inzwischen ist es natürlich so, dass man Themen vorgibt oder sowas, dass man sagt, ja, wenn der Spieler dies und jenes wissen will, kannst du ihm das sagen, wenn und so weiter.
Mhm.
Beziehungsweise man gibt nur noch vor, das ist quasi der Nichtspielercharakter, der Statist mit dem Namen, das ist so ein bisschen Hintergrund, den er hat und er weiß das, das und das. Und wenn die Spieler dann mit auf diesen Statisten treffen oder nach diesen Informationen suchen, werden sie irgendwie auf diesen Nichtspielercharakter treffen und werden ihn dann in der Regel schon die richtigen Fragen irgendwie stellen, weil man ja weiß, weil sie ja eh schon durch ihre Suche nach diesen Informationen auf diese Person gestoßen sind.
Machen wir es doch mal ein bisschen konkreter. Ich meine, spielen wir das doch mal durch. Ich meine, wenn wir Rollenspieler sind, dann können wir das ja auch irgendwie machen.
Nicht.
Also ich meine, wir sind jetzt irgendwie im Wald, so was könnte jetzt sozusagen, was wäre jetzt so eine typische Prädisposition? Was würde jetzt sozusagen, was könnte sein? Was könnte für eine Situation, womit würdet ihr das Spiel eröffnen, wenn ihr jetzt so die Meister wärt, um die Sache irgendwie mystisch zu machen?
Ja, ich kann da gleich mal einen meiner kürzlich erlebten Spielleiter wiedergeben und er sagte zu seinen Spielern, ja, als ihr da so dieses Weges kommt, seht ihr im Wald, so halb durchs Unterholz, ein Lagerfeuer, über dem ein kleiner Mensch baumelt und zwei richtig hässliche, super ranzige Schurken sitzen und es sieht wohl so aus, als wollen die den kleinen Menschen gleich essen. Ja, und da bist du natürlich gefordert als Spieler. Wie, was? Menschen essen.
Kann ihm doch egal sein, oder?
Ja, natürlich, das ist vollkommen legitim, dass dir das egal ist. Aber so werden natürlich keine Helden gemacht, ne? Und ein erfahrener Rollenspieler weiß dann, okay, wenn ich das jetzt löse, dann werde ich dafür belohnt in Form von Erfahrungspunkten. Mein Charakter entwickelt sich weiter. Vielleicht gibt's Schätze.
Ah, Erfahrungspunkte.
Genau, vielleicht, wenn ich diesen kleinen Menschen rette, dann kommt er mit, hilft mir. Also da gibt es allerlei Möglichkeiten und Wege, die Spieler dann schon...
Das heißt, Erfahrungspunkte, das sind eigentlich so die kleinen Pac-Man-Punkte, die man essen möchte die ganze Zeit.
Ja. So. Das sind die kleinen Pac-Man-Punkte, die man unbedingt haben möchte und denen man hinterher rennt.
Ja.
Und für die man dann halt gruselige Gaster verhaut.
Aber man weiß nicht vorher, was einen Erfahrungspunkt oder mehrere für mich bringen könnte.
Doch schon. Also es ist vom System ja vorgegeben und auch der Spieler weiß, wann er etwas mit seinen Punkten erreichen kann.
Wann er was mit seinen Punkten erreichen kann, aber nicht, wann er neue Punkte erreicht.
Ach so, ja.
Das meinte ich ja. Also
Er kann nicht genau wissen, wann er die kriegt und wofür und wie viele. Manche Systeme sind da sehr transparent und sagen dem Spieler, du wirst für diese Spielrunde heute bestimmt so und so viele Punkte kriegen und da kannst du eigentlich machen, was du willst. Hauptsache, du setzt deinen Charakter sinnvoll ein.
Und wie vielstellig sind so die Erfahrungspunkte üblicherweise?
Man kriegt das dann so ist von ein System oder zwei zu oder System drei. Sehr unterschiedlich.
Ist jetzt nicht so wie bei Flippern, dass man dann irgendwie gleich so eine Million kriegt oder so?
Ja, also ich kenne Systeme, da sagt man zwischen 4 und 7 pro Spielabend und es gibt Systeme, da kriegt man dann bei sehr hochgradigen Charakteren irgendwie so im vierstelligen Bereich Erfahrungspunkte pro Spielabend.
Oder höher sogar. Also
okay.
Das hängt dann schon wieder mit der Entwicklung des Charakters ab, wie gut ist der inzwischen schon und so.
Was hat er denn dann gemacht mit dem kleinen Menschen, der über dem Feuer baumelt?
Ah, wir haben ihn befreit. Also ich hatte damals tatsächlich einen Elfen gespielt und den.
Wie viel wart ihr? Also ich meine, wie viele Leute mussten sozusagen?
In der Spielrunde, ich glaube, wir waren 5.
Ja.
Genau, nee, und ich hatte den Elfen gespielt, tatsächlich den losgeschossen und der ist dann sogar neben das Feuer geplumpst, weil ich total verrafft hatte, dass der ja da baumelt, um gebraten zu werden.
Also geschossen mit Pfeil und Bogen sozusagen.
Genau, ich habe den dann halt quasi freigeschossen, der hat sich dann selbst befreien können, also entfesseln können mit meinem Pfeil weitergekämpft und die anderen haben in der Zwischenzeit
das war schon alles. Also du musstest sozusagen nur auf die Idee kommen, so, ah, da baumelt einer, da nehme ich doch mal meinen Pfeil und Bogen und schieß einfach.
Na, es war eine Möglichkeit, die man das lösen konnte. Ne? Wir hätten natürlich auch erst die Schurken umlegen und dann den Halbling befreien können. Wäre vielleicht für den ein bisschen warm geworden, aber für uns bequemer oder so. Aber ich weiß es gar nicht genau, was er sich da vorgestellt hat. Auf jeden Fall war der Halbling sogar einer der späteren Spieler. Also
es Halbling, was ist denn nochmal ein Halbling?
Ein Halbling. Wer sich jetzt also an Tolkien erinnert, da kommen Hobbits vor und die gehören zur größeren Klasse der Halblinge. Dazu gehören mehrere von diesen kleinen Menschlingen, die
also
nur
Mini,
halb so groß sind.
So Minimis.
Ja, genau, Minimis. Minimi ist ein Halbling, genau.
Okay.
Der wird sich ärgern, wenn er das hört.
Aber der Begriff Halbling zum Beispiel wurde auch eingeführt, ursprünglich bei Dungeons & Dragons 1. In der ganz ursprünglichen Fassung hießen die auch noch Hobbits, bis die Firma, die hinter, also der Verlag, der hinter Tolkien stand, angefangen hat zu klagen und daraufhin entschied man sich dann, sie in Halbling umzubenennen.
Ernsthaft, ja. Ah. Es taucht immer mal wieder auf, das Wort Hobbit, aber meistens nur in der weiträumigeren Erklärung, was denn Halblinge alles sein können.
Ah, verstehe. Ja. Aber wie in dieser Runde, ich meine, okay, du hast jetzt beschlossen, gleich loszuschießen, die anderen hätten ja auch erstmal was tun können. Wer bestimmt denn jetzt überhaupt, wer als nächstes was tun darf? Oder ist es dann so wie in der Schule, dann alle melden sich und ich?
In dieser Runde, in der ich gespielt habe, war es tatsächlich so ein bisschen wie in der Schule. Das heißt, alle haben sich gemeldet und ich hatte das große Glück, dem Spielleiter genau im Blickfeld zu sitzen. Und deswegen hat er gesagt, na, dann mach du doch mal. Und ich so, ja klar, hier, peng.
Zack, okay, also und durch das Seil. Es ist jetzt nicht so eine Mensch-ärger-dich-nicht-Runde, wo jeder sozusagen nacheinander irgendwie einen Spielzug machen darf?
Und doch, grundsätzlich ist das sehr reguliert. Das heißt, es gibt da etwas, das nennt sich Initiative-Regelung. Und das heißt, irgendwie wird festgestellt, meistens durch einen Würfelwurf, wer zuerst handeln darf. Und dann wird in der Reihenfolge dieser Werte, die man sich erwürfelt hat, halt gehandelt. Und dann kann man auch sehen, ob man vor oder nach den Monstern ist oder so. Das erzeugt dann das Gefühl von Fairness.
Was für einen Würfel muss man da werfen? Da gibt es ja dann auch verschiedene.
Ja, wieder ne? Systemabhängig, ne? Wie ja. Alles. Also meistens wird es dann geklärt über einen 20-seitigen Würfel, auf dem natürlich alles möglich ist, von 1 bis 20. Und dann hat man da seine Einteilung und man fängt halt bei 20 an, geht runter, manchmal geht man auch von 1 hoch, also wie gesagt, sehr abhängig vom System.
Mhm. Aber es gibt auch Systeme mit W100 oder wo ich viele 6-seitige Würfel
mit W100?
Werfe. Ja, also W100 bedeutet 100-seitiger. W-Zahl bedeutet Würfel mit so viel.
Ein 100-seitiger Würfel?
Nein, nicht wirklich. Ja.
Also es sind dann in der Regel zwei W10, wo ich dann eine 10er-Stelle und eine 100er-Stelle habe. Oder es gibt auch so fast kugelförmige, also W100 gibt es wirklich als Würfel. Die sind aber nicht so gut lesbar. Ja, ja.
Sind auch nicht zu empfehlen, die rollen durch die ganze Wohnung.
Ja, ja, wollte ich gerade sagen, die rollen auch dann ewig durch die Gegend. Ne? Ja.
Genau.
Und dann, die dann überhaupt richtig liegen? Also ich meine, weiß man da überhaupt noch, was oben ist?
Man kann es ziemlich gut erkennen sogar, aber man braucht natürlich Hilfsmittel. Es gibt ziemlich findige Spieler, die haben ein Würfelboard, das heißt, sie haben so etwas, das sieht aus wie in einer Kneipe, wo die Getränke drin rumgetragen werden. Die sind dann auch schön mit Samt ausgeklebt und da drin wird dann gewürfelt und da gibt's einen Rand und da können die Würfel nicht endlos weit rollen. Mhm. Natürlich ist das dann schwierig, weil wenn so ein W100 irgendwo an der Kante liegt, kann das schnell mal passieren, dass er nicht ganz auf seiner doch so kleinen Ablagefläche liegt.
Aber der bevorzugte Weg von W100 sind die zwei W10. Aber es geht halt wirklich los, je nach System, beim W2, sprich eine Münze. Ja, und beim W100 ist Schluss. Doch, ich habe auch schon mal
einen W1000.
Es gibt Regelsysteme mit einem W1000, die halt Promillewerte gegebenenfalls widerspiegeln.
Das sind also Wahrscheinlichkeiten, die man dann auswürfelt.
Ja, na klar, ja, genau. Immer.
Das immer sind
immer Wahrscheinlichkeiten, immer. Genau.
Die Frage ist nur, ob es linear ist oder sich eher, also mit Würfelpools bewegt man sich halt eher auf so einer Normalverteilung hin und her. Das ist diese Glockenkurve. Und
also Würfelpools muss man an der Stelle vielleicht mal kurz erklären.
Ja.
Wie kommt es dazu und wann verwendet man sie?
Ja, Würfelpools sind halt, dass ich eine größere Anzahl von Würfeln werfe. Also zum Beispiel W6, dass ich sage, es gibt zum Beispiel Systeme, die sagen, ich habe einen bestimmten Wert für den Charakter, der hat Stärke 6 und dann bekomme ich, wenn ich eine Probe auf Stärke mache, 6 Würfel, halt 6 W6 und würfel damit den und muss dann zum Beispiel eine bestimmte...
6 Würfeln würfelst du.
Mit ja, mit 6 Würfeln.
6 Würfel, 6, also normale...
Genau, und dann heißt es zum Beispiel, ich muss eine 4 schaffen und dann muss ich halt auf mindestens einen Würfel muss halt eine 4 zeigen.
Oder was bei 6 Würfeln ja sehr wahrscheinlich
ist. Was sehr also wahrscheinlich ist.
Mindestens eine 4 zeigen.
Genau, mindestens was? Eine 4.
Ah, okay.
Oder es heißt zum Beispiel, es muss mindestens eine 4 zeigen, aber davon brauchst du dann 3 Erfolge, sprich.
Aber warum würfelt man mit so vielen? Da würde ja ein Würfel auch ausreichen.
Na, das hängt halt vom System ab. Aber mit 6 Würfeln, wenn ich halt meine Eigenschaften über diese Würfelpools darstelle, bekommt halt jemand, der Schwaches ist, bei Stärke 1 nur einen 6-seitigen Würfel und jemand, der Starkes, bekommt 6 6-seitige Würfel. Und wenn ich dann umso mehr Würfel ich habe, umso höher ist die Chance, Zahl zu erreichen.
Ah, okay. Um auf das Beispiel mit der Tür von vorhin zurückzukommen, dann hat halt der Elf jetzt einen 6-seitigen Würfel und benötigt eine 5.
Warte mal, Beispiel mit der Tür?
Ich mit der Tür einrennen.
Feuer.
Einrennen Tür. Mhm. Also, Elf von vor ganz vorhin, ne? Also Elf will Tür einrennen und Krieger will es. Und der Elf hat dann halt nur einen so einen Würfel, muss eine 5 erreichen auf dem 6-Seiter. Das heißt 33%ige Wahrscheinlichkeit. Und der Kämpfer hat dann halt 4 und muss eine 5 erreichen. Okay, Wahrscheinlichkeit schwach.
Verstehe.
Nein, also ist halt schon viel wahrscheinlicher. Also insofern.
Ja, okay, verstehe.
Also man bildet
sozusagen. Okay, das heißt, diese Eigenschaften, die man sich am Anfang so erwürfelt hat und die dann je nach Charakter eben sowieso erstmal so im bestimmten Range liegen, werden dann im Laufe des Spiels noch ergänzt durch eben die. Also diese Würfelpools, die richten sich dann sozusagen nur nach dem Charakter oder richtet sich sowas auch noch nach Erfahrungspunkten oder wie?
Ja, mit Erfahrungspunkten wird mein Charakter halt besser und stärker und je nach, also irgendwie steigen meine Werte an, die Zahlen, die ich da habe, werden größer und damit habe ich dann mehr Würfel oder wenn ich zum Beispiel so ein lineares Wahrscheinlichkeitssystem habe, wie bei Dungeons and Dragons und das heißt, ich muss irgendwas unterwürfeln, zum Beispiel, und mein Charakter hat mit einer 10 angefangen und wenn die Standardprobe ist, schaffe diese 10, dann muss ich halt habe ich eine 50%ige Chance mit einem W20 und wenn mein Charakter besser wird und der irgendwann eine 15 zum Beispiel auf diesen Wert hat und ich dann standardmäßig die 15 unterwürfeln muss, habe ich auf einmal eine 75%ige Chance.
Aber man benutzt sozusagen Würfel und Würfelpools generell, um einfach Wahrscheinlichkeiten auszudrücken und jeder Move, den ich mache, muss halt auf der einen Seite, um erfolgreich zu sein, erstmal so das Richtige sein im Sinne des Spielverlaufs. Das weiß dann im Zweifelsfall nur der Spielleiter. Und es muss dann sozusagen die konkrete Maßnahme dann auch noch gelingen und die hängt dann eben von meinen Eigenschaften ab oder von meinem Charakter oder vom Bodennebel oder von der Mondphase. Das kann ja auch sein. Und damit das dann gelingt. Und wenn ich das sozusagen dann geschafft habe, wenn ich also diese Wahrscheinlichkeit erreicht habe, dann wird mir dann der Erfolg zugesprochen.
Genau. Ich möchte noch kurz darauf hinweisen, das war jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend, feste Werte und Würfelpools kommen nicht nebeneinander vor. Das heißt, in dem Augenblick, wo ich mir meine Startwerte eventuell auswürfel, werde ich nicht auf Würfelpools zurückgreifen. Das heißt, das sind zwei völlig unterschiedliche Systeme. Würfelpools kommen in Systemen vor, wo viele Werte miteinander verknüpft werden und man versucht, so einen einfachen Überblick zu ermöglichen, dass ich, wenn ich gegebenenfalls Attribute, Fertigkeiten und noch Kram verbinden soll, dass ich dann einfach sage, nehme ich die Würfel und noch ein paar und noch ein paar und jetzt weiß ich, wie viel ich letztendlich habe. Feste Werte, die natürlich auch mit irgendetwas verbunden werden können, wie Fertigkeiten, werden dann nicht noch mit einem Würfelpool bedacht, weil die sind schon relativ offensichtlich und fest vorgegeben. Das heißt, in dem Fall ist es häufiger so, dass ich einfach nur versuche, den bestehenden Wert zu erreichen, zu unterwürfeln oder ähnliches. Das heißt, mit einem Würfel, um meinen Erfolgsgrad festzustellen.
Dem Rollenspielphänomen wird ja immer gerne unterstellt, dass es sehr populär unter Nerds und so ist. Mag das irgendwie an dieser Wahrscheinlichkeitsrechnung liegen? Dass eine gewisse Zahlenfaszination von ausgeht. Aber ich meine, das ist ja im eigentlichen Sinne nicht kompliziert. Ich meine, das ist sozusagen, man muss sich quasi die Vorgehensweise einmal vergegenwärtigen und dann besteht im Prinzip jeder Spielzug nur noch dadurch, gelingt mir das jetzt oder gelingt mir das nicht? Und das ergibt sich sozusagen aus Zufall versus meiner Disposition. Und im Mittelpunkt steht aber der eigentliche Spielfortschritt sozusagen, das Hin und Her zwischen dem Spielleiter und den anderen Charakteren.
Genau. Also rein theoretisch geht das sogar alles ohne Würfel.
Nein, nicht nur rein theoretisch. Es gibt tatsächlich Spiele, die sehen Würfel nicht vor. Gar nicht. Da läuft alles auf einer Basis von Kommunikation. Mhm. Das heißt, wenn ich das gut genug beschreiben kann, dann wird das auch gelingen.
Wie viele Systeme gibt es denn so auf dem Markt, die so
aktuell vertreten sind? Aktuell auf dem Markt liegt die Zahl zwischen 50 und 70 Spielen. Tatsächlich ist die Zahl viel größer, denn es gibt Spiele, die sind nicht frei erhältlich, beziehungsweise dann doch frei erhältlich und nicht auf dem Markt erhältlich. Oder es gibt sie schon nicht mehr. Also es ist da eine große Fluktuation.
Was meinst du mit frei erhältlich, also im Netz?
Im Netz, genau.
Ah, okay.
Als freies, kostenloses Regelwerk gibt es eine ganze Menge Spiele, die von Einzelpersonen gemacht wurden oder auch Gruppierungen und die dann gesagt haben, nö, ach, warum denn? Hier, das ist cool, das sollen mal alle spielen.
Aber was sind denn jetzt sozusagen die populären Systeme? Ich meine, Dungeons & Dragons ist so der Klassiker eigentlich und ist das sozusagen auch immer noch,
genau,
immer noch so das dominante System oder ist das irgendwie alles abgelöst worden?
Na, dominant würde ich so nicht sagen. Das hängt wieder davon ab, wo man sich befindet. In Deutschland ist das ein bisschen anders.
Also Dungeons & Dragons ist an sich schon, also weltweit der Marktführer, denke ich mal. Also das liegt aber auch daran, dass die Firma, die heutzutage dahinter steht, sehr, sehr gut da drin ist, das Ganze zu vermarkten und damit Geld zu verdienen.
Mhm.
Natürlich gibt es noch andere Systeme. In Deutschland ist zum Beispiel auch das Schwarze
Auge.
Also
die Firma ist auch immer noch dieselbe?
Nein, das ist inzwischen Wizards of the Coast. Die sind noch bekannt halt für Magic. Das ist ein Trading Card Game. Was, glaube ich, auch schon mal bei einem Brettspielen erwähnt worden ist.
Ja, so am Rande, aber so richtig drauf eingegangen sind
wir nicht. Ja, und die sind halt richtig groß und die besitzen zurzeit die Rechte an Dungeons & Dragons und machen da die ganzen Regelwerke und Spielhilfen und so weiter.
Mhm.
Denn in Deutschland ist noch das Schwarze Auge sehr groß, was es seit Anfang Mitte der 80er Jahre gibt. Und in Deutschland ist die Chance auch sehr hoch, dass wenn man damit anfängt, beziehungsweise auch früher mal damit angefangen hat, dass es das Schwarze Auge ist. Also weil es eben früher sogar mal im Karstadt oder sonst wo verkauft worden ist. Regulär im, also heute, 80er Jahre.
Heute nicht mehr oder was?
Nee, heute gibt's das hauptsächlich, gibt's Rollenspiele fast ausschließlich in spezialisierten Läden. Man findet es teilweise noch in größeren Buchhandlungen oder ähnlichem, aber so im Kaufhaus findet man Rollenspiele eigentlich gar nicht mehr.
Warum?
Da würde ich jetzt sagen, die Verkaufszahlen für die Kaufhäuser sind nicht gut genug. Also es bringt halt nichts, wenn ich nur 10 Stück davon bestelle und verkaufe, sondern wenn, will ich das ja natürlich im größeren Stil machen. Und die Leute, die vorbeikommen und gucken, was gibt es denn so Neues, sind dann naja, wie soll ich sagen, nicht so
nicht so mainstreamig.
Ja, nein, also sie können damit nichts anfangen. Also sie gucken sich das halt an und denken sich so, ja, und was ist das? Und genau da werden halt die spezialisierteren Geschäfte wichtig, denn da steht dann nämlich jemand rum, der einem das erklärt.
Ja.
Was ist das und wofür ist das gut?
Ich denke, man braucht wohl auch eine bestimmte, wie soll ich sagen, so eine bestimmte Einstellung, oder? Zu dem Spiel. Weil ich meine, so die,
nicht grundsätzlich.
Es ist ja jetzt nicht, aber ich meine, man spielt das ja jetzt nicht nur so, dass man da irgendwie seine Kärtchen durchliest und dann spielt man das so runter und würfelt ein bisschen, sondern hier muss man sich ja was einfallen lassen. Also ich meine, hier ist es ja sozusagen in hohem Maße so eine Echtzeitinterpretation der Züge. Ich meine, da mag ja jetzt genau drinstehen, naja, wenn der Elf beschließt, das Band mit dem Pfeil durchzuschießen, dann das. Kann aber auch sein, dass dieser Pfeil, den du dir jetzt gerade ausgedacht hast, so überhaupt gar nicht abgedeckt ist. Da muss man sich ja im Prinzip was einfallen lassen. Man muss das ja dann sozusagen im Kontext interpretieren. Also worauf ich hinaus will ist, sind Rollenspieler jetzt irgendwie anders drauf als Leute, die Brettspiele oder was weiß ich spielen?
Grundsätzlich gar nicht. Also tatsächlich kann ich aus meinem größeren Bekanntenkreis sagen, dass nahezu alle Rollenspieler auch irgendwie mit Brettspielen was anfangen können. Ist ja schließlich ein sehr ähnliches System. Also ich habe Wahrscheinlichkeiten, ich versuche was zu erreichen. Viele Brettspiele heutzutage sind ja auch vom ursprünglichen Mensch ärgere dich nicht oder so weggekommen, sondern stellen halt auch eine größere Bandbreite an Tätigkeiten, Möglichkeiten dar.
Mhm.
Insofern, nö, eigentlich so groß der Unterschied nicht. Das Problem ist nur, dass viele Rollenspiele bieten das nicht dem Neueinsteiger so offensichtlich an, dass es leicht, einfach und spaßig ist. Das heißt, es wirkt so, als müsste man sich das erstmal komplett einlesen, um das spielen zu können.
Und ich bekomme dann heutzutage bei vielen Systemen irgendwie so ein Buch, DIN A4 Größe, 3 bis 400 Seiten und das ist halt gegenüber einem Brettspielregelwerk, was ein kleines Heftchen ist, natürlich eine ganz andere Sache. Und wenn ich mir das jetzt als
300 bis 400 Seiten.
Ja. Ja.
Das wobei man kriegt das mal so einen kompletten Herr der Ringe da sozusagen reingelegt. Die muss man immer durchlesen.
Eins der Bücher. Ne?
Was steht denn da alles drin? Also ich meine, wie viel davon muss man denn da lesen, bis man da überhaupt klarkommt?
Lesen müssen tut man grundsätzlich eigentlich davon reichlich wenig. Man sollte es lesen, um den Leuten das Leben zu erleichtern, die einem helfen. Weil wenn man sich das alles erzählen lässt, dann braucht man es natürlich gar nicht lesen. Ist ganz einfach, machen viele, ist nicht so schön. Man sollte sich durchlesen, was denken die sich dabei. Also zum Beispiel die Kapitel, was ist Rollenspiel? Wie sieht unsere Welt aus? Und was kannst du in dieser Welt darstellen? Und bei dem, was kannst du in dieser Welt darstellen, kommen wir auch dann direkt zu dem Punkt Charaktere. Da ist meistens eine Charaktererschaffung enthalten, die sehr detailliert erklärt, wie man seinen Charakter aufbauen kann, um das zu erhalten, was man gerne möchte, also was man sich selber gerne vorstellt. Und wenn man das alles gelesen hat, dann ist man eigentlich schon spielfertig. Alles, was dann weiter in dem Buch drin steht, sind Hintergründe, Spielleiterinformationen, vielleicht Monster.
Ausrüstung, genauere Beschreibungen der Eigenschaften. Eventuell liegt noch ein Abenteuer dabei, das ist heutzutage eher selten. Früher war das noch häufiger, heute gibt es eher selten Beispielabenteuer im Grundregelwerk.
Das heißt, man beschränkt sich eigentlich mehr auf die eigentliche Systematik. Also es beschreibt mehr ein Regelwerk, als dass es jetzt wirklich so ein Storytelling ist.
Naja, das kommt auf das System drauf an. Also es gibt auch welche, die sagen zum Beispiel, wir haben erstmal 100 Seiten Weltbeschreibung. Also 100 Seiten, wo erstmal beschrieben wird, zum Beispiel bei einem Science-Fiction-Spiel, welche Planeten gibt es, welche Regierungen gibt es auf diesem Planeten, wie reist man zwischen den Planeten, wie funktioniert das überhaupt, habe ich noch Geld, habe ich kein Geld und dann kommt irgendwie, das kannst du übrigens in dieser Welt spielen, also vom Politiker will man vielleicht nicht unbedingt spielen, Attentäter ist dann eventuell interessanter.
Ja, ja, alles das, was man im realen Leben lieber bleiben lässt.
Ja. Genau. Mhm. Und dann kommt, und wenn du deinen Attentäter spielen willst, dann baust du ihn ja übrigens so mit unseren Regeln zusammen und so funktionieren unsere Regeln. Und dann gibt's ein Kapitel Kampf, so funktionieren, wenn du in Kampfsituationen kommst, so funktionieren die Kampfregeln, das ist mit der dickste Regelteil in der Regel.
Wobei der Einsteigerspieler sich den noch nicht durchlesen braucht, denn es gibt immer Erfahrene oder den Spielleiter, der dann leider dazu verpflichtet ist, weil irgendwer muss leider wissen, wie das Ganze abläuft und das hängt dann so am Spielleiter
meistens. Kampf ist das Umfangreichste. Wird denn so viel gekämpft die ganze Zeit?
Häufig. Nicht die ganze Zeit, aber häufig. Ist ein integraler Bestandteil fast jeden Rollenspiels.
Mhm. An der Stelle kommt dann sozusagen auch wieder die Vergangenheit hervor, wie die 10 Soldaten etc.
Ja, tatsächlich.
Ja, das ist dann auch wirklich durchgeregelt mit Initiative-Regeln und wie lang ist dann eine Kampfrunde? Ist jetzt 3 Sekunden oder 5 Sekunden und wie viel kann ich in diesem Zeitraum machen und meine Aktionen,
in wie Sekunden schwer ist das aufgeteilt?
Das kommt aufs System drauf an, oftmals ist es in Sekunden aufgeteilt. Hm. Also neuere Systeme bringen jetzt auch sowas wie narrative Erzählzeit oder halt die dramatische Länge rein. Wie lang ist das Alien im Körper eines Menschen? Dramatisch lange.
Dramatisch lange.
Ja, ja, naja, genau. Von einem bis zum nächsten Drama.
Klingt so wie Dauer von Podcast-Episoden.
Ja. Ja, genau. Dramatisch.
Könnte auch dramatisch lange werden. Vielleicht nochmal kurz zurück zu dem, ich hatte ja gefragt, so, was gibt's denn für Systeme? Jetzt hast du gesagt, okay, es gibt Dungeons & Dragons, das gibt schon lange, es gibt was weiß ich in der wievielten Iteration mittlerweile. Dann gibt es das Schwarze Auge, vor allem in Deutschland. Die sind aber beide jetzt sozusagen in derselben Fantasy-Welt verortet im Wesentlichen. Oder
nein, überhaupt nicht. Also jedes System schreibt sich auf die Fahne, eigene Welten zu liefern oder eine eigene Welt zu liefern. Das heißt, D&D hat seine mehreren eigenen Welten und DSA hat seine eigene Welt, auf der viel passiert. Und auch wenn Spieler gerne sowas vermischen, haben sie Spaß dran, finde ich auch gut so, möchten das, glaube ich, die Redakteure dahinter nicht so gern sehen. Das heißt, das ist schon ziemlich strukturiert.
Das heißt, es gibt bei D&D so verschiedene Universen, die aber klar definiert sind.
Genau.
Und man kann sich sozusagen innerhalb dieser Universen dann immer wieder was Neues einfallen lassen.
Genau. Ah. Na, wichtig ist halt auch, dass viele Aspekte des Fantasy-Lebens, sage ich jetzt mal, unterschiedlich sein können. Dass Monster anders sein können, dass Dinge unterschiedlich viel kosten können oder Magie unterschiedlich häufig sein kann.
Wie viele unterschiedliche Universen heißt das überhaupt so? Also nennt man das überhaupt irgendwie? Welten?
Welten.
Welten, wie viele Welten gibt's bei Dungeons und Dragons so?
Oh Gott, da müsste ich jetzt anfangen zu zählen. Es gibt reichlich. Also schon allein mit dem Klassiker 20. Forgotten Realms, wozu es eine ganz tolle Bücherreihe gibt. Mit alten Welten wie Dark Sun oder neueren Welten wie Living Greyhawk gibt's da eine ganze Menge. Also drei sollen jetzt mal gut Beispiel sein. Fällt mir jetzt auf Anhieb was ein. Ja, Ravenloft gibt's noch. Also es gibt da ein paar sehr, sehr interessante, sehr schöne Welten.
Die aber es bewegt Iron sich Kingdoms jetzt aber in einem niedrigen zweistelligen Bereich. Jetzt nur mal so ein Gefühl zu bekommen.
Ja.
Es gibt jetzt nicht Hunderte oder so.
Also potenziell natürlich. Es steht jedem frei, seine eigene Welt zu machen. Und ich könnte mir vorstellen, dass einige zukaufbare Hefte und Bücher ihre eigene Welt mitliefern. Aber grundsätzlich unterer zweistelliger Bereich ist.
Okay, aber es ist natürlich auch ein Anreiz, jetzt sagen wir mal, eine dieser in Anführungsstrichen vorgefertigten Welten zu nehmen, weil da einfach schon viel durchdacht ist.
Natürlich, ich kriege mein Hintergrundmaterial geliefert. Ich brauche mir da nicht tiefgründige Gedanken zu machen und Spieler suchen genau diese tiefgründigen Sachen ganz häufig. Ja. Sowas wie, warum ist der König denn jetzt so?
Okay, könnt ihr mal so eine der Welten vielleicht mal so exemplarisch hervorziehen, um mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, was diese Welt dann so alles absteckt?
Exemplarisch, da müsste ich ja jetzt dann Forgotten Realms nehmen. Forgotten Realms ist im Prinzip ein großer Kontinent.
Warum musst du das nehmen?
Weil es die häufig bespielte und sehr bekannte Welt ist. Ich kann jetzt natürlich auch
einige andere
nehmen.
Ist das die es von Anfang an gab? Also ist das sozusagen die Urwelt oder hat sich das
Tatsächlich so glaube ich, ist das nicht die Urwelt. Ich glaube, sie hatten am Anfang gar keine echte Welt, also keine eigene. Mhm. Es ist halt dann aufgetaucht mit einigen Romanen, dass man gesagt hat, man nimmt eine feste Welt, in der was passiert, in der Persönlichkeiten auftauchen, die den Spielern begegnen können, wo ein Wiedererkennungswert stattfindet.
Das hat mit Dragonlance, glaube ich, angefangen. Ich glaube, Dragonlance war so das erste, es war eine Romanreihe, die halt mit Dungeons and Dragons als Basis hatte und die dann eine Welt geschaffen hat.
Das da bin ich mir gar nicht mehr sicher. Ich glaube, dass Forgotten Realms vorher da war. Das heißt, sie hatten ein Hintergrundsetting geschaffen für die Spieler und dann angefangen, diese Dragonlance-Reihe sich dazu zu erdenken.
Okay, ja, schilder noch mal, also was gehört jetzt dazu? Forgotten Realms, definiert diese Welt?
Genau, jetzt diese Welt definiert, dass sie einen großen Kontinent haben, auf dem so ziemlich alles passiert und so ziemlich alles Platz hat. Es gibt dort viele Sachen, die an Europa erinnern, beziehungsweise dann Randgebiete Afrika und so mit, Wüsten, was es so gibt.
Das heißt, es definiert Länder, es definiert Städte.
Es definiert Länder und Städte, Kulturen.
Auch sowas wie jetzt Straßen und Wege, Verbindungen, Abstände zwischen
größere Straßen ja, kleinere nein. Das ist natürlich, wobei sie viele Städte tatsächlich kartografiert haben, gesagt haben, so sieht diese Stadt aus. Als kleines Beispiel, Neverwinter Nights spielt in Forgotten Realms. Das heißt, diese Stadt Nie Winter, die da ja vorkommt, ist schon vor dem Computerspiel entsprechend kartografiert gewesen.
Warte mal, welches Computerspiel meinst du jetzt?
Neverwinter Nights.
Ach so, kenne ich nicht.
Nicht?
Nein, ich bin ja nicht so ein Spieletyp.
Ja, okay, also es ist halt eins der Computerrollenspiele der ersten Stunde, sag ich mal. Nee, erste Stunde ist ja falsch, man ist ja alt. Nein, also der Vorreiter der Computerrollenspiele sozusagen.
Ah, okay.
Dadurch wurden die sehr bekannt, viele haben es gespielt, viele fanden es toll und es hat Rollenspiele an sich populär gemacht.
Ah, okay. Und das kommt sozusagen aus dieser Forgotten Realms Welt heraus,
kommt aus dieser
weil
Forgotten
es dort
Realms
eine beschriebene Stadt ist.
Genau, und weil da Dinge passiert sind, die man da erleben kann. Und auch hier tauchen Charaktere auf, die man aus der Welthintergrundbeschreibung kennen kann.
Mhm.
Ja, und dann hat man halt ein Götterpantheon sich erdacht, das in Forgotten Realms drauf vorkommt, dass man verehren kann, dass einem Vorzüge gibt, dass Priester hat, die deren Wunder vollbringen können.
Was meinst du mit Götterpantheon? Also sozusagen so ein Satz von Göttern, den es so gibt?
Ja, genau. Also okay. So wie das griechische Götterpantheon halt in dem Fall ein eigenes.
Okay.
Dazu kann man gleich sagen, dass im D&D 1 noch die Götter frei wählbar waren und sie sogar das griechische Götterpantheon vorgeschlagen haben, das man nehmen könne, um eine gute Vorstellung zu haben. Oder skandinavische Götter. Mhm. Also hat man sich dann jetzt hingesetzt und gesagt, wir machen da was Eigenes.
Wir gehen wieder bei den Wikingern.
Ja, doch.
Ich wusste, dass wir da noch hinkommen.
Na klar.
Okay, also Götter spielen das auch generell so eine Rolle. Ist das überhaupt so in Fantasy-Welten Götter?
Ja, also in Fantasy-Welten sind Götter natürlich essentiell. In Science-Fiction- oder Gegenwartswelten ist das dann nicht mehr ganz so essentiell. Mhm. Manchmal gibt es sie, manchmal nicht. Häufig hüllt sich der Spielleiter und die Verlage ins Schweigen.
Gibt es ja nicht auch so religiös inspirierte Rollenspielwelten?
In Nomine.
Ja. Das stimmt, aber In Nomine ist eine Parodie.
Ja, also bei In Nomine spielt man Engel oder Dämonen.
Und verhaut entsprechend die anderen. Und bei den Dämonen ist das beste Würfelergebnis, na, mit 3W6.
Eine 666.
Ja, also es nimmt sich glücklicherweise ganz doll nicht ernst. Okay. Wir verdanken es den lieben Franzosen und es macht eine Menge Spaß.
Den Franzosen verdienen wir was genau?
Na, In Nomine.
Ach so. Die okay, das eine gute aber Idee. Jetzt so irgendwie so hier so Jesus World 3000 oder so, das
das nicht. Ich glaube auch, so. Glaub auch, dass unsere liebe katholische Kirche das so ein bisschen verteufelt. Ja. Also
ist auch so, stimmt so mein Eindruck, dass dieses ganze Rollenspiel, ich weiß nicht, womit hängt denn das so kulturell zusammen? Ich meine, ihr habt ja vorhin euch da schon distanziert, euch da in irgendeine Ecke packen zu lassen, aber keine Ahnung, ich weiß nicht, so Kulturen wie, keine Ahnung, so die Gothic-Szene oder so,
nee, hat das gar nicht. Also irgendwie es gibt,
Berührung?
Es gibt definitiv Systeme, die mystische. Einzelne Szenen besonders berühren, aber an sich kommen die überall her. Also
okay.
Jede Gesellschaftsschicht, fast jeder Lebensstil, wobei natürlich die Leute, die dann die extremen Yuppies sind, nicht so richtig viel Zeit für sowas haben. Ich glaube, es ist eine Frage der Freizeit, Gestaltung und man hat halt Spaß daran, tolle Geschichten zu erleben, zu hören, ja, zu bespielen eben. Mhm.
Vielleicht nochmal bei den Forgotten Realms bleiben, also Städte und Götter, war's das schon?
Ja, Monster sind sehr klassisch festgelegt. Also die Monster tauchen immer wieder auf, egal welches Spiel wir spielen. Häufig heißen sie anders, dann sind es dann halt keine Monster, sondern was weiß ich, Gegenspieler oder
Superhelden.
Schläger, Superhelden, Superschurken. Genau. Und sie tauchen aber dennoch immer irgendwie wieder auf. Man braucht was zum Bekämpfen. Also wir haben ja vorhin schon festgestellt, Kampf ist toll und wichtig und man braucht natürlich was, also hat man auch seine Monster.
Warum ist der Kampf so wichtig?
Nun, persönlich finde ich ihn nicht unbedingt wichtig, aber ich denke, dass das ein grundlegendes Element ist, um Schwierigkeiten zu bewältigen, um Dramatik und Action hineinzubringen.
Mhm. Und man kann es, wie man es ja auch in Filmen oder so hat, oder in Romanen, man kann sehr gut Punkte drum zentrieren und Aufgaben drauf aufbauen. Also als Spielleiter ist es halt, kann man da direkt sein Setting zum Beispiel nehmen, es wird auf diesen Kampf hinauslaufen und kann damit meine eigene Runde strukturieren. Also mein eigenes Abenteuer, was ich entwickle, kann ich gut um Kämpfe herum strukturieren. Und die Spieler mögen gerne kämpfen. Viele Leute mögen gerne kämpfen.
Ja, genauso wie viele Leute lieber Actionfilme sehen als irgendwelche romantischen Liebesfilme.
Okay.
Wobei man auch sowas bespielen könnte, aber das ist dann weniger was für 4 bis 5 Leute am Tisch. Die finden das, glaube ich, komisch. Also, ja. Vielleicht. Also
vielleicht könnte man ja mal so ein Hippie-Rollenspiel machen, irgendwie so Flower Power.
Ja, habe ich schon erlebt, ist grandios gescheitert.
Woran?
Es ist nichts passiert, die fanden das alle eher langweilig. Also tatsächlich,
keine Action.
Tatsächlich haben die Spieler das so gewollt und es gab ein nennen wir es Elfen, Hippie, Fluppy, Verlauer, Power, Zusammensitzerspiel und das war dann denen aber zu langweilig, obwohl sie es eigentlich selber wollten. Also,
okay, alles klar, dann doch lieber kämpfen.
Doch lieber Action. Okay, es ist doch schon Monster spannender, schlachten. Einen Ork abzuschlachten, als irgendwie in einem Blümchen zu riechen.
Ja, ist wahrscheinlich auch so ein bisschen das Adrenalin, was in dem Moment dann auch einfach durchkommt, oder?
Ich denke schon.
Ist auch immer, zittert man da so ein bisschen noch irgendwie? Ist spannend, oder? Ich meine, was macht jetzt den Reiz aus für euch?
Also bei einer richtig,
was kickt?
Also bei einer richtig guten Session. Also meine Erfahrung ist, dass ich gerne und viel spiele, um dann vielleicht die eine richtig gute Session zu finden, wo man dann, wo der Spielleiter wirklich es schafft, Stimmung aufzubauen, dass man dann auch mal in einer gruseligen Szene auch wirklich Gänsehaut bekommt und sich richtig in seine Figur reinfindet und anfängt, also ich spiele eher so die Science-Fiction- oder Near-Future-Rollenspiele, dann irgendwie aufsteht und seine Knarren zieht oder das Sturmgewehr.
Genau.
Und auch dieser Planungsgedanke dann, wenn man irgendwo einbrechen will, so, dass man sich dann vorstellt, so, na, das Hochhaus und wie komme ich jetzt in dieses eine gut geschützte Apartment rein und das dann mit meinen Freunden zusammen zu besprechen, zu überlegen, wie man sowas machen kann.
Aber was macht die Session so gut?
Also erstmal muss ich ja sagen, dass das nicht grundsätzlich am Spielleiter liegt mit der Stimmung. Wenn die Spieler das partout nicht hinkriegen, sich da drauf einzulassen, dann geht das natürlich auch nicht. Also Stimmung entsteht dann, wenn alle begeistert bei der Sache sind und sich das sehr gut vorstellen können, was passiert. Hier ist natürlich wieder doch der Spielleiter gefragt, das gut zu transportieren. Aber wenn man natürlich Clowns und Faxenmacher hat, dann wird da nichts mit der Stimmung und dann liegt es auch nicht am Spielleiter. Was ist sonst noch wichtig für die gute Spielrunde ist es, glaube ich, so eine große Bedrohung. Also das Gefühl haben zu müssen, dass man das jetzt unbedingt schaffen muss oder beziehungsweise, dass die Figur, die man ja verkörpert, darstellt oder bespielt, dass die das schaffen muss. Sonst, wenn es kein Risiko gibt und kein großes Problem, dann ist da kein Adrenalin, wie du es doch schön gesagt hattest, und dann gibt's da auch keine große Bewegung. Also dann sitzen sie alle dann doch nur rum. Ich denke, dass dieses Adrenalin, dieses Bewegtsein unbedingt dazu gehört, dass das eine große Spielrunde wird. Also eine
Geisterzeit. Okay. Was versetzt einen da irgendwie in Wallung? Also ich meine, man könnte ja hier auch mal so ein, inwiefern gibt es denn so Realitätsrollenspiele? Man könnte ja hier einfach so Terrorland Deutschland irgendwie, ja? So,
ja, klar.
Die große, finde die Bombe irgendwie.
Klar, auf jeden Fall, das kann man machen und das kann die Spieler auch dann sehr, so
Monster,
sehr interessieren.
Dann so die Schäubles, die so irgendwie aus ihren Kellern irgendwie
genau,
herauskommen
dann,
und dann so, oh, schnell W20.
Im Keller sitzen, genau. oder wie auch immer, sicher, kann man machen. Man kann natürlich dieses, man sucht die große Bombe und man gehört zum SEK und versucht das Ganze jetzt zu regulieren und dann kann es den Spielern auch sehr, sehr viel Drama bringen, wenn sie vor dieser Bombe endlich stehen, nachdem sie sie lange gesucht haben und sich darauf besonnen haben, was ihre Charaktere denn eigentlich können und dann feststellen, ja, wie kriegen wir die jetzt hier weg oder ausgeschaltet oder was machen wir jetzt? Und genau an dem Punkt setzt es natürlich dann ein, dieses große Problem.
Das große Problem.
Genau, ich denke, jede dramatische Runde braucht ein großes Problem.
Ah, okay. Und was war so die besten Sessions, also ich meine, was war so das große Problem bei euren Sessions, wo es dann wirklich die Gänsehaut eingesetzt hat? Also was waren so, könnt ihr euch dann irgendwas erinnern? Oder
Grusel und
ist die Erinnerung dann gleich wieder weg?
Grusel- und Horrorrunden ganz fies in irgendwelchen verfallenen Schuppen der Eltern, in denen im Herbst ganz viele Insekten rumkrabbeln und das ist auch noch Thema der Runde.
Achso, indem man sich sozusagen auch wirklich in einem solchen befindet. Sozusagen.
Ja, das, also das, genau, das ist auf jeden Fall zu nennen.
Sind wir wieder bei den Drogen, dann, also so Set und Setting. Ja,
ja,
also,
genau.
Aber ich hatte,
Set ist das Spiel und Setting ist, wo man es spielt.
Aber ich hatte zum Beispiel auch schon mal eine sehr gute Runde auf einer Convention, also wo sich viele Rollenspieler treffen, um viele verschiedene Runden zu machen. Mhm. Mitten in der Nacht, man saß in einem kleinen, gut beleuchteten Hobbykeller und der Spielleiter hat es aber trotzdem geschafft, dass einem, als man in dieser Dark-Fantasy-Welt durch das Schloss gegangen ist und auf einmal das Bild einen verfolgt hat und wenn man dann mal geguckt hat, so angefangen hat, dieses Bild zu ritzen, dass es angefangen hat zu bluten, dass einem dann doch auch irgendwie so, was ist denn jetzt los?
Sind wir natürlich auch wieder beim Horror.
Mhm. Ja, der Horror ist halt gut für die Gänsehaut und das Adrenalin, aber es gibt auch die Runden, wo man einfach nur Spaß hat. Ich kann mich an eine sehr gute Runde erinnern, wo ich, also die mir als Spielleiter und den Spielern scheinbar auch Spaß gemacht hat, Paranoia, da geht's drum, das ist ein Setting, so ein bisschen
Brave New World, nee, nicht Brave New World, 1984.
Der, also was ist Paranoia? Ist das jetzt ein eigenes Rollenspielsystem?
Das ist ein eigenes Rollenspielsystem, genau.
Sowohl System als auch Hintergrundwelt, genau. Natürlich.
Ich habe den Computer, Paranoia. Genau, der Computer, das ist so der große Bruder und Verräter gehören exekutiert. Man ist automatisch Verräter, weil man entweder Mutant ist oder zum Beispiel einer politischen Vereinigung angehört. Die Spieler sind von vornherein Mutanten, die einer politischen Vereinigung angehören und alle gut bewaffnet sind.
Ah, und sie haben den Auftrag, Verräter zu suchen und zu eliminieren. Ah. Selbstterminierung funktioniert, ist aber natürlich blöd.
Und jeder.
Alle sind verdächtig.
Genau, ja. Und jeder Spieler hat 6 Leben in diesem Spiel. Also,
das heißt, man spielt auch gegeneinander.
Nur bei Paranoia spielt man gegeneinander, in der Regel spielt man miteinander. Mhm. Und bei Paranoia hat man so eine Mischung aus gegeneinander und miteinander.
Man weiß nicht so recht, wem man vertrauen darf, sozusagen.
Man hat keine Beweise.
Genau. Und diese Runde war unwahrscheinlich lustig und die Spieler haben es noch nicht mal bis zum Anfang geschafft von dem, was sie tun sollten, bis alle 6 Klone bei allen Spielern bis auf einem ein einziger tot waren. Die Spieler haben es geschafft, sich über 4 Stunden, ohne überhaupt in dieses Abenteuer reinzukommen, ständig gegenseitig wegzubrezeln.
Und hatten scheinbar viel Spaß dabei.
Genau, hatten riesen Spaß dabei.
Gibt es da auch Hacker bei Paranoia?
Na klar, aber
die haben die Stufe Ultraviolett. Das ist die höchste Sicherheitsstufe. Das sind die Computeradministratoren.
Ah. Genau.
Und wer Hacking-Fähigkeiten besitzt oder Computerempathie, der ist automatisch verdächtig.
Ah, ja, das, da ist auch was Wahres dran.
Ja, ja.
Alle verdächtig.
Genau.
Okay. Alle groß also ist drauf. Paranoia, ist das jetzt so ein gängiges Genre oder ist das so irgendwie so ein Solitär innerhalb dieser
Systeme? Das ist ein Spaßrollenspiel. Spaßrollenspiele sind kein, die werden ab und zu mal ausgepackt. Aber Das ist jetzt nichts, was man permanent und unentwegt spielt.
Da gibt's am Ende braucht man dann doch wieder seine Helden und seine Fantasy-Welten.
Na, es lutscht sich sehr aus, wie mit einer Komödie im Fernsehen. Ne?
Ja.
Wenn man die dreimal sieht, ist sie auch nicht mehr lustig. Vielleicht doch, aber in dem Fall
bis ist auf die es einigen dann, wenigen, ja, die man sich die ganze Zeit anschauen kann.
Genau.
Und man kann im Paranoia so wenig erreichen, weil die Chance, dass der Charakter noch steht am Schluss von einem Abenteuer, ist sehr gering und sich zu jeder Sitzung einen neuen Charakter zu bauen, ist auch nicht so der Bringer.
Hm. Was jetzt von Paranoia erzählst, man, das erinnert mich so ein bisschen auch an dieses Illuminati.
Das Kartenspiel?
Brettspiel jetzt Brettspiel, vor allem,
ja, genau.
Wo man ja auch so ein bisschen mit so Verschwörungen arbeitet etc. Dieser Steve Jackson, der das macht, ist der auch in dieser Rollenspielszene unterwegs?
Ja klar, ganz groß sogar.
Womit?
Also der macht ganz schön viel. Also zum einen hat er ein ganzes Regelset sozusagen seinen Spielern zukommen lassen, beziehungsweise seine Firma hat das getan. Und dort haben sie versucht, alles unter einen Hut zu bringen. Das System, von dem ich spreche, heißt GURPS. Und dieses GURPS kommt leider daher, dass sie fanden, keinen richtigen Namen haben zu müssen und sich auf dieses generisch universelle Rollenspielsystem berufen.
Ja.
Und dadurch
Also GURPS heißt Generic Universal Role-Playing System.
Genau.
Eieiei. Okay.
Und das hat sich einfach irgendwie so eingeschliffen. Sind es jetzt auch bei der 5. Edition inzwischen schon. Das heißt, da geht's voran.
Und da brauchst du ganz schön große Regalbretter, um die ganzen Weltenbeschreibungen unterzubringen. Also die haben halt ein Regelsystem und unendlich viele Welten.
Genau, also sie unterstützen richtig viele Welten. Das ist so deren Ziel. Teilweise borgen sie sich Welten von anderen Spielen.
Ja.
Aber sie denken sich sehr, sehr viel auch selber aus. Sie bringen alle Settings, die man sich wünschen kann, auf den Markt. Oder haben das mal getan. Warten jetzt darauf, dass sie das weiter tun.
Ja, genau. Und manchmal führt es auch dazu, dass man vom Secret Service auseinandergenommen wird. Also Cyberpunk, sie haben das Rollenspiel, sie haben eine Welt zum Genre Cyberpunk rausgebracht. Und sie sind damals bei dieser, was war das, Operation Phoenix oder wie das hieß, Anfang der 90er mit dem Cult of the Dead Cow, als es da diese Cyber Wars in den USA gab, wo sich der Secret Service mit den bösen Hackern angelegt hat.
Ja,
gab es halt irgendwie einen, der halt Ahnung von der Szene und der Materie hatte und der hat dieses Cyberpunk-Regelwerk geschrieben. Mhm. Und irgendwie ist dann der Secret Service auf Steve Jackson Games gekommen und hat dieses Cyberpunk-Regelwerk gefunden und dachte, es ist jetzt ein Buch für Computerverbrechen und hat daraufhin den kompletten Verlag einmal auseinandergenommen. So eine Anleitung fürs Hacking.
Oh, feier. Und das Buch dann korrigiert zurückgegeben.
Na. wer hat das korrigiert zurückgegeben?
Na, der Secret Service hat das dann.
Ernsthaft?
Ja, ja, ernsthaft. Also es wurden Seiten entfernt.
Ah, ach so, so korrigiert.
Ja, ja.
Ach so, die hatten sozusagen in ihrem Cyberpunk-Game.
Die haben nicht den Nachlesetest darauf angewandt und gesagt, oh, hier sind aber noch Fehler. Nein, sie haben natürlich gesagt, das darf so nicht an die Öffentlichkeit.
Ach, das Regelwerk war sozusagen wahr.
Also es war glaubwürdig.
Zu glaubwürdig für den Secret Service sozusagen.
Genau.
So nach dem Motto, genau. Das ist eine Information, die da.
Wobei man natürlich sagen kann, dass das nicht immer nur so passiert, dass der Secret Service die Verlage stürmt und sagt, so geht's nicht. Ja. Cyberpunk als solches, also jetzt nicht von GURPS, sondern eigens selbst nochmal von einem mir jetzt gerade unbekannten Verlag.
Altalsorian Games war das.
Super, der Mann weiß es, er hat seine Hausaufgaben gemacht.
Wie heißt das?
R. Talsorian Games hießen die damals, 90er Jahre. Punkt und dann Talsorian Games.
Talsorian, okay.
Und die haben das halt rausgemacht und die haben sogar ihrerseits mit dem FBI stark zusammengearbeitet, um ein glaubwürdiges und realistisches Schadenssystem einzubauen und deren verwendete Schusswaffen sehr realistisch innerhalb des Systems zu halten. Also auch hier wieder kämpfen ist wichtig.
Mhm.
Wobei das bei Cyberpunk natürlich tatsächlich, also wenn man sich die ganzen Cyberpunk-Filme anguckt, ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil ist, dass gekämpft wird gegen die Regierung, gegen die Megakonzerne. Kämpfen, kämpfen, kämpfen.
Also man ist immer schon so ein bisschen bei den Guten, ja?
Ja, tendenziell schon. Nicht grundsätzlich. Nicht grundsätzlich. Manche Spieler brechen halt in Hochhäuser ein. Aber tendenziell ist man schon eigentlich so eher auf der guten Seite.
Das heißt, also ich meine, diese Analogie zu Filmen und zu Actionspielen, die kommt ja hier laufend. Also kann man so sagen, dass so ein bisschen Rollenspiel auch so das Hollywood zum selber machen ist, dass man sich sozusagen einfach so seine Filme im Kopf einfach interaktiv selber ablaufen lässt und dabei irgendwie Spaß hat.
Ja, ja, definitiv. Ich saß auch schon im Film und dachte mir, das will ich nachspielen. Mhm. Genau das will ich machen.
Aber da hast du es ja schon gesehen. Ich meine, es ist ja irgendwie.
Ja, aber dass man so dieses Setting hat und diese Charaktere, weil die einfach cool dargestellt sind und weil die coole Aktionen machen.
Das heißt, man bricht sich dann quasi seine Welt heraus.
Ja, genau.
Das, was in einem Film alles zusammenkommt, sozusagen die Welt, die Charaktere und dann das damit assoziierte Regelsystem, was die sozusagen können.
Oder man transponiert es einfach auf ein System, was man eh schon spielt. Also jetzt zum Beispiel bei Actionfilmen eignen sich eben sowas wie Cyberpunk-Systeme oder also so Near-Future-Systeme oder moderne, also die halt so moderne Welten eh schon beschreiben und dann kann man das relativ gut darauf umbrechen.
Welcher Film war das?
Zum Beispiel jetzt kürzlich The Losers. Da geht's um ein fünfköpfiges Militärteam, die
gelingt werden und sich dann finster mit viel Schusswaffengewalt rächen.
Genau.
Ah, okay.
Ja, und natürlich Cleverness und also es kommen die klassischen wichtigen Elemente vor. Also das heißt Schurkentum, irgendwie ein bisschen Hacking, ein bisschen Unauffälligkeit. Es gibt da einen unwahrscheinlich, wie soll ich sagen, draufgängerischen Anführer der ganzen Geschichte. Also das A-Team in Future und besser, würde ich sagen.
Genau. Und sehr lustige Charakterinteraktion und
das A-Team. Er ist ja auch so Charaktere.
Ja, ne? Genau. Das A-Team ist natürlich auch quasi ein Denkbeispiel für Rollenspiele. Ne? Also man hat halt Individualisten, die sich zusammentun und Dinge tun, meistens die Welt retten oder sowas.
Und gibt es denn dann auch so Rollenspiele, die dann so auch ganz konkret mit so Filmen zusammenhängen? Also kommen dann so die Filmproduzenten dann so selber schon auf die Idee, so wie sie sich da Computerspiele dafür bauen, dass man dann eben auch noch gleich so ein Rollenspielset rausbringt?
Ja, also Star Wars ist das populärste.
Ah, Star Wars gibt es als Rollenspiel.
Star Wars gibt es mit zwei verschiedenen Regelsystemen als Rollenspiel, was auch, also das komplette
Star Wars Universum, glaube ich, abbildet. Aber
ja, ja, natürlich.
Da weißt du mehr.
Ah. Genau, also Western Games. Ne? Western Games hat damals ein Rollenspielsystem auf den Markt gestellt, das sehr, sehr detailliert auf Star Wars eingegangen ist. Und das den ohnehin schon existierenden Rollenspielern angeboten hat, die das dann auch sehr gerne genutzt haben. Inzwischen ist ja alles so ein bisschen bei D&D und seinem System gelandet und entsprechend gibt's da inzwischen auch ein Star Wars Szenario. Und
was meinst du, es ist alles bei denen gelandet?
Na, D&D hat ein System auf den Markt gestellt, das W20-System, also das D20-System, bei dem sie alles auf eine bestimmte...
D20?
D20, genau. Also W20 als dann deutsches Pendant. Es geht darum, mit einem 20-Seiter alle möglichen Proben, außer unbedingt Schaden, auszuwürfeln.
Achso, Würfel, Dice, genau. WD, okay, genau, alles genau. Klar, verstehe.
Hm? Genau, alles auszuwürfeln und deswegen das D20-System. Und dieses D20-System, das war auf einmal ganz populär und alle möglichen Systeme haben versucht, da so ein bisschen aufzuspringen und ihr System als D20 angeboten. Mhm. Natürlich kann man nicht jedes System mit jedem System, jedes Szenario mit jedem System gleich gut bespielen. Das heißt, einige Systeme, die sehr auf Charakterentwicklung basieren, lassen sich damit spielen. Andere Systeme, wo es dann doch eher um tiefgründigere Sachen geht, Horror zum Beispiel, lassen sich damit nicht so gut spielen. Und das haben sie dann auch gemerkt, es bleiben lassen. Nur eben Star Wars hat gesagt, das ist prima für uns, das wollen wir und haben da in mehreren Auflagen.
Okay, also diese ganze Rollenspielwelt, das ist auch so ein bisschen so, ist so ein bisschen wie in der Betriebssystemlandschaft, ja. Also es gibt ja so verschiedene OSe. Ja, und Laufzeitumgebungen, so eben diese Spielsysteme, die dann so ganz konkret sagen, diese Würfel und so wird hier irgendwie gekämpft und so wird hier miteinander, was weiß ich,
genau.
Zufallshandel betrieben. Und dann gibt's sozusagen so die eigentlichen Settings, so die Welten, die das Ganze dann so ausklambüsern, so das GUI quasi,
genau.
wo man dann irgendwie seine Spiele dann konkret drin landen kann. Und Star Wars ist dann aber... nicht jetzt, das kam aber nicht von George Lucas sozusagen, das waren dann so andere, die das genommen haben.
Natürlich hat es das große Okay des George Lucas bekommen, das heißt, es gab rechte Geschichten, das heißt, es gibt auch immer nur einen Anbieter gleichzeitig auf dem Markt, der Star Wars rausbringen darf.
Okay, also sie haben das sozusagen entwickelt, sind dann zu George Lucas gelatscht und haben gesagt, hier, guck mal.
Genau.
Und dann meint er
da
so,
wurde dann viel von deren Autoren und so noch dazu getan, also es gibt ja viele Romanautoren und so, die sich mit hingesetzt haben und gesagt haben, ja, Systementwicklung ganz wichtig hier und da und gucken.
Das heißt, das ist dann sozusagen auch Teil dieser Merchandising-Welt
na klar,
geworden. Auf jeden Fall. Die müssen da Lizenzen zahlen und wenn man dann sozusagen dieses Boxset da kauft, dann geht dann halt wieder auch ein bisschen was dahin. Aber es hat natürlich auch den Vorteil, dass das natürlich Welten sind, in denen sich viele Leute schon mal ganz gut auskennen, beziehungsweise wo sie dann schon als kleines Kind sich hineingefühlt haben und von daher auch so eine eigene Begeisterung mit sich bringen, oder?
Oder man will es halt selber, also Fernsehserien, es gibt auch das Buffy the Vampire Slayer Rollenspiel und da spielt man halt quasi eine Gruppe mit einem Hunter und irgendwie seinen Sidekicks.
Genau.
Oder
Buffy the Vampire Slayer.
Ja, genau. Die beliebteste Klasse ist irgendwie der Loser.
Den Sender gespielt hat in der Fernsehserie.
Genau, der nichts kann, dem aber auch nie was passiert.
Habe ich, glaube ich, nie gesehen. So eine amerikanische Fernsehserie, ja.
In den 90ern mit Sarah Michelle Gellar.
Ich gucke zu wenig Fernsehen.
Ach, das ist nicht schlimm.
Naja, ich komme komplett raus hier. War das jetzt eher lustig oder war das eher so Horror? Ich weiß es nicht.
Das ist so eine Mischung.
Also ja, tatsächlich hat es versucht, diesen Fernsehstil beizubehalten. Also das heißt, so ein bisschen Seriencharakter zu behalten und den Daily Horror anzubieten, um halt irgendwie in einem Sendecharakter in Kurzepisoden das Ganze bespielen zu können. Und darauf waren die Charaktere zugeschnitten, das heißt.
Und funktioniert das dann auch? Ich meine, gibt's das nur oder sind das dann auch wirklich populäre Auskopplungen? Funktioniert das so, wie Computerspiele zum Film funktionieren?
Nein, nee, ganz ehrlich, nein. Also die meisten Film- und Fernsehrollenspiele sind nur Merchandise und versuche sowas ein bisschen populärer noch zu machen, aber häufig
klappt das nicht. Warum funktioniert das nicht?
Na, weil die Spieler keine Lust haben, in einer Serie gefangen zu sein, in einem Film wollen viel Eigenes machen. Ich meine, wie spannend ist das denn, bei Star Wars mitzuspielen, wenn du nicht selber, weiß ich nicht, Obi-Wan bist oder so.
Aber warum ist man denn nicht Obi-Wan? Kann man doch sein.
Na, der Charakter Obi-Wan wäre ja zu sehr vorgegeben, als dass man denen einen Spieler geben möchte. Es wäre dann so, ja, wir erleben heute mal die Zerstörung des ersten Todessterns aus der Sicht von Darth Vader, der alles anders macht. Und deswegen kommt es nicht dazu. Also das will man halt nicht. Man will halt nicht die Filme oder die Serien neu aufbrechen.
Man ist aber nicht Darth Vader, sondern man ist so Black
ja, genau.
Black Hybrid Male Machine.
Man spielt in der oftmals jemanden, der zwar in derselben Welt umherläuft und im Optimalfall, also es gibt auch zum Beispiel das Mittelerde-Rollenspiel, was auf Tolkien dann wirklich, also was in der Welt von Herr der Ringe spielt. Und da kann man dann quasi die Charaktere aus den Büchern treffen. Das geht rein theoretisch, aber man bespielt sie nicht. Man ist halt irgendwer da drin.
Das geht auch bei Star Wars, aber wer will schon Darth Vader treffen?
Ja, ja. Ja, aber man.
Das heißt, man ist eigentlich eher so einer, so ein weißer Roboter oder irgendwie so ein Sandmann und.
Genau, aber tatsächlich, also man kann sich das ja frei aussuchen. Genau, man kann sich das ja frei aussuchen, aber man ist tendenziell eher ein kleines Licht, das dann dadurch das riesige Universum vegetiert.
Verstehe. Das heißt, ihr meint, das funktioniert gar nicht?
Begrenzt, natürlich. Es gibt viele Leute, die eine Menge Spaß damit haben, aber ich bezweifle, dass sie es permanent, also dass sie permanent dieses Spiel spielen. Mhm. Und dann ist es natürlich sehr thematisiert. Das heißt, Buffy wird natürlich nur von Leuten angeguckt, die auch Buffy mögen.
Ja.
Und von den Leuten, die Buffy mögen, spielen das vielleicht 10% und dann auch nur einmal. Also nicht einmal als Sitzung, sondern nur einmal und dann haben sie alle genug gespielt. Ja. Dann wollen sie wieder was anderes.
Mhm. Aber gibt's nicht vielleicht noch so Filme, die so von ihrem Setting her genug hergeben, dass man da sich so, ich meine, was ist zum Beispiel mit Matrix?
Wird ironischerweise gar nicht unterstützt. Man kann natürlich Systeme benutzen, die ihrerseits so eine Hintergrundwelt ermöglichen, aber es gab nie ein Matrix.
Es gab ein Men in Black Rollenspiel, aber das war auch irgendwie nur so ein dünnes Buch, was nicht wirklich gut ausgearbeitet war zum Beispiel.
Das gab es auch nicht wirklich lange.
Ja.
Aber zum Beispiel Star Trek. Es gibt eine sehr große Trekkie-Community und entsprechend gibt es da auch einen guten Absatz für Rollenspiele. Und das wird natürlich auch gespielt, es gibt Fans davon, aber es schafft es dennoch nicht zu den großen Systemen, wie nun mal D&D 1 ist oder halt DSA, Shadowrun.
Ja.
Ja. Irgendwie.
Shadowrun? Haben wir das schon erwähnt? Nee.
Nein. Shadowrun ist ein Nahezukunftsspiel, in dem man tatsächlich in verbrecherischer Absicht Aufträge erledigt. In Hochhäuser einbrechen.
Also das Shadowrun ist quasi, wir nehmen Cyberpunk und wir nehmen Fantasy und werfen beides zusammen. Ich spiele zwischen 2055 und 2070 irgendwas und habe aber nicht nur den Typen, der halt durch die Gegend rennt mit seinen Waffen und Cyberware, also kybernetischen Verbesserungen, sondern ich habe da auch den Magier drin und es gibt Elfen und Orks und Trolle und Drachen und.
Aber nichts ist automatisch böse, das muss man hierbei berücksichtigen.
Mhm. Genau.
In vielen Systemen ist ja eine Klassifizierung vorgenommen worden, das heißt Orks, Trolle gleich böse, Drachen gleich meistens böse und Menschen und Elfen gleich gut und hier ist es halt, alle sind, was sie sind, also so schlecht, wie ein Mensch nun mal normalerweise ist.
Ah. Viele Schattierungen von Schwarz.
Ja.
Aber alle sind irgendwie böse.
Naja, es ist die echte Welt. Also, naja, die echte. Also, es ist halt, man versucht sich an dem zu orientieren, was es gibt, ne?
Ja.
Und das ganz, ganz Böse sind natürlich Cyberpunk-gemäß die großen bösen Konzerne. Und das nicht ganz so ganz, ganz Böse sind dann die Spieler.
Ja. Und, ja, Drachen sind auch nicht unbedingt böse. Drachen sind dann eher sowas wie die Illuminaten.
Sind die Drachen sonst immer böse?
Drachen sind in der Regel böse.
Echt? Weil aber in den Filmen, da fliegt man auch mal böse, aber
ja, es gibt natürlich dann bei D&D gibt es die klassischen, die metallenen Drachen, die halt alle böse sind und die alle gut sind und die farblichen Drachen, die sind alle böse und dann gibt es da ein bisschen Clinch und die Charaktere mittendrin. Aber viele Systeme gehen natürlich davon aus, dass der Drache der große Gegner ist und demzufolge Gegner gleich böse gleich,
ja. Verstehe, einfache Welt.
Und in Shadowrun ist es halt der Strippenzieher im Hintergrund, dem man auch nicht unbedingt begegnen will, aber das ist dann so.
Und ist Shadowrun ein populäreres Spiel?
Ja,
Das hält sich jetzt schon seit über 20 Jahren. Gab es zwar immer mal wieder, also ist Anfang der 90er aufgekommen, gibt es jetzt auch in der vierte Edition mit Patch.
Genau.
Inzwischen patcht man Rollenspiele eher, als dass man sie in neuen Editionen rausbringt.
Ach echt? Haben die auch Versionsnummern?
Ja. Ja, 4.01D in unserem Fall, Deutschland. Und da sind dann tatsächlich so Erraten aufgenommen und
Das heißt, wenn man jetzt auf andere Rollenspieler trifft, dann muss man dann erstmal so seine Versionen abgleichen und irgendwelche
Patches einspielen. Tatsächlich, ja, genau. Es gibt auch viele, die dann sagen, nö, der neueste Patch gefällt mir nicht, ist Mist, ich will das alte behalten.
Das ist doch was für Nerds. Also ich meine, man muss schon einen gewissen Hang haben zu Systemen und Regelwerken, oder?
Aber sind wir nicht alle Nerds? Ich meine, man guckt mal in Richtung Fußballfans. Ich meine, ich bin mir ziemlich sicher, dass die mir sagen können, wer welche Nummer auf dem Platz hat.
Naja, ist man dann gleich...
Ja. Naja, ich denke, Nerd sein wäre ja dann, man weiß, man kennt sich mit seinem Hobby aus. Und in dem Fall sind wir alle Nerds in irgendeiner Hinsicht. Hm. Und wenn wir kleine Porzellanpüppchen sammeln und wissen, von wann
die. Aber streitet man sich dann auch in demselben Maße darüber, ob das jetzt ein Foul war oder nicht?
Ja. Eindeutig.
Ja.
Spieler, Spielleiter, Regeldiskussionen gehören zum Rollenspiel dazu wie Monster schlagen.
Ah.
Also, natürlich sind sie nicht unbedingt erwünscht, aber.
Wenn die dann auch ausgewürfelt.
Nee, das wird dann kurzerhand diskutiert. Eine Stunde, zwei oder so.
Und wie man denn diese Regel interpretiert oder ob nicht der dritte Absatz von Seite 276 aus dem Buch das nicht anders macht als...
Wir haben Nerds. Wir nennen sie Regelanwälte. Das sind die, die sich so ein Regelwerk durchlesen und quasi paragraphengetreu abarbeiten können.
Ja.
Und im Zweifelsfall dann ganz, ganz groß erzählen, dass es doch alles anders ist und der Spielleiter Unrecht hat. Was natürlich auch wieder so ein Knackpunkt ist, denn wenn der Erzähler Unrecht hat, dann funktioniert die Geschichte nicht. Also hat der Spielleiter meistens Recht.
Und dann verweist man auf die goldene Regel, die eigentlich in jedem Regelsystem drin steht. Was der Spielleiter sagt, hat der Spielleiter Recht.
Genau.
Der Schiri hat sozusagen Recht und wieder beim Fußball.
Ja, genau. Und da sind wir dann wieder bei der Fußballparallele und dann sind wir Nerds. Ja, genau.
Aber ich glaube, im Fußballstadion hat so der gemeine Fan dann doch relativ wenig Einfluss auf das Spielgeschehen. Oder habt ihr dann auch so Fans, die sozusagen man ist ja eigentlich immer unter sich. Also ich meine, alle, die im Raum sind, spielen auch mit oder gibt es dann irgendwie auch Zuschauer?
Manchmal. Also manchmal gibt es Leute, die sagen, oh, ich würde mir das gerne angucken. Oder wenn man auf Conventions spielt, die dann halt einfach mal angelaufen kommen und gucken, was läuft gerade bei euch ab. Und dann hat man natürlich auch Zuschauer. Und das ist häufig genug für diese Zuschauer auch spannend. Also
wie muss man sich denn diese Conventions vorstellen?
Ja, wie eine Convention jeder anderen Art auch. Also nehmen wir zum Beispiel... Nehmen wir eine große Convention für Computertechnik und dann gibt's halt die Sachen, wo sie alle hinrennen, was sie gucken wollen, die Gratisproben, die sie abgreifen wollen und da, wo sie was zu sagen haben.
Genau, setzt man jetzt nichts voraus. Halt, also ich meine, was muss ich mir unter einer Convention vorstellen? Wer geht da hin?
Nach Fans, wie ist das? Natürlich.
Ja, aber ist das jetzt sozusagen nur für Dungeons & Dragons Version 4.32 Patch Level 7? 20 oder?
Nein, tatsächlich ist es natürlich offen. Jeder versucht, sein Interessensgebiet zu vertreten oder zu besuchen.
Das heißt, es sind einfach Rollenspieler-Convention, wo sozusagen alle von allen Systemen und allen Versionen und Patch-Leveln da hinkommen können.
Manchmal
und
nicht, aber häufig eigentlich schon. Also manchmal gibt es halt Restriktionen oder es gibt Themen.
Gibt es da so etablierte Namen? Gibt es da etablierte Conventions, wo sie alle hingehen?
In den USA der Gen Con.
Ja, wir haben hier auch in Deutschland. Wir haben die RPC und wir haben den Nordcon. Da rennen sie alle hin.
Den Radcon in Rating.
Ja, genau.
RPC.
Den Feencon, der ist nicht in Deutschland, aber ich glaube, der war in den Niederlanden. Auf jeden Fall kann man da ganz gut hinkommen.
Roleplay Convention.
Genau. Mhm. Ist ein ganz großes Ding, gehen sie auch immer alle hin. Die Spielemesse in Essen ist auch ein ganz großer Anlaufpunkt für Rollenspieler. Mhm. Also insofern gibt es richtig, richtig große. Es gibt in Berlin aktuell zwei kleine. Also Berlin ist ja für uns beide wichtig. Da sitzen wir ja rum, da machen wir viel. Und
was macht man denn
überall? Da? Was wenn man da macht? Man trifft sich mit Gleichgesinnten. Okay, das klingt jetzt doof. Sagen wir, man trifft sich mit Fans. Und
von einem.
Von allem. Also man unterhält sich dann natürlich weitestgehend mit den Leuten, die...
nicht mit deinen Fans.
Ja, mit meinen Fans.
Ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja Rollenspieler, die jetzt Fans. Besonders bekannt sind oder so, weil sie irgendwie öffentlich spielen oder so.
Na, gibt es gibt dann, na, eher nicht. Also zum Beispiel früher konnte man auf den größeren Conventions in den USA Gary Gygax, konnte man direkt bei ihm spielen. Der hat da Spielrunden angeboten selber. Also der Urvater.
Ja. Was es übrigens immer noch teilweise gibt, ne?
Und dann gibt's natürlich, wenn man kann Autoren zum Beispiel treffen von den Redaktionen und genau. kann dann direkt von mit denen, also dass die den Spielleiter machen. Oder es gibt zum Beispiel, es gibt auch Spieler, die irgendwie, die man in der Szene quasi, von denen man schon mal gehört hat und dass man mit denen mal spielen will, weil man gehört hat, dass die halt irgendwie besonders lustig sind oder besonders gutes Spiel machen oder besondere Spielleiter, die halt einen Ruf haben.
Okay, also gibt's schon auch, aber es steht jetzt nicht so im Mittelpunkt. Also, es gibt jetzt nicht so einen Kult.
Nee, und einen Kult gibt's nicht, aber tatsächlich kann man Leute treffen, die vom Verlagswesen her sehr, sehr bekannt sind oder für fertige Abenteuer bekannt sind.
Ja.
Die kommen teilweise zu solchen Conventions und dann kann man bei denen spielen oder man kann sich anhören, was die so zu erzählen haben. In Workshops, ist aktuell ein bisschen untergegangen, gab es aber zumindest in den letzten Jahren immer mal wieder. Und
aber das frisst doch enorm viel Zeit. Ich meine, so eine Session, ich meine, wie lange sitzt man so üblicherweise zusammen für so ein Game?
Also ich versuch's inzwischen bei meinen eigenen Runden auf Conventionlänge zu reduzieren. Das sind 4 bis 6 Stunden. Das ist mal so ein.
Zu reduzieren auf 4 bis 6 Stunden.
Ja. Also ich habe auch schon Sessions gehabt, wo ich mich um 8 mit den Leuten getroffen habe und um 6, 7 Uhr morgens bin ich nach Hause gefahren.
Das ist ja länger als der durchschnittliche überlange Podcast.
es ist natürlich bei den zusammenspielenden Gruppen ganz denen zuzuschreiben, wie lange gespielt wird. Meistens haben die Leute nur begrenzt Zeit, aber Schüler... Studenten oder Leute mit einem sehr freigestalteten Job haben manchmal die Möglichkeit, sehr lange und sehr ausgiebig zu spielen. Und da sind dann 10, 12, 14 Stunden keine Seltenheit. Manchmal wird sowas unterbrochen und dann.
Aber wonach richtet sich dann, wie lange es wirklich dauert? Ich meine, ist das sozusagen die Komplexität des der Welt, des Spielverlaufs, bis man wirklich zum Ende ist? Oder ist das einfach nur, weil man sich die ganze Zeit darüber unterhält, wie die Regeln jetzt genau zu interpretieren sind?
Also es richtet sich nach dem Abenteuer, was der Spielleiter entworfen hat und wie sehr die Spieler sich auch nach dem, also auf den Spielleiter quasi zukommen. Ob sie jetzt ihr eigenes Ding machen wollen, so ein bisschen Character Play, also ich gehe einkaufen und verbringe jetzt erstmal 2 Stunden damit, im Spiel zu erforschen, was dann jetzt irgendwie das beste Schwert ist, was ich gerade auf dem Markt kriegen kann.
Also Shopping.
Ja, genau, das kann man machen. Das kann natürlich alles in die Länge ziehen. Wenn die Spieler drauf stehen, kann man das natürlich machen.
Okay.
Und dann kommt es natürlich, kann man Abenteuer auch extrem lang ziehen als Spielleiter. Also ich kann ja ganze Kampagnen bauen mit vielen Abenteuern und kann dann Cliffhanger einbauen. Ich habe zum Beispiel einer meiner letzten Runden, die musste man dann auf 2 Abende verteilen, weil die Spieler es gerade mal geschafft haben, am ersten Abend die Planungsphase durchzumachen. Also sie hatten halt einen bestimmten Auftrag in der Science-Fiction-Welt, hatten einen bestimmten Auftrag, etwas zu tun und haben es in der ersten Runde innerhalb von 6 Stunden oder so geschafft, gerade mal die Planungsphase durchzuziehen. Und dann war das halt, dann hätte man jetzt weiterspielen können oder man sagt halt Cut, Cliffhanger, wir machen jetzt beim nächsten Mal weiter.
Ja.
Und dann guckt man halt, dass man aber diesen Auftrag auch wieder auf eine erträgliche Länge langzieht als Spielleiter.
Ja.
Also, dass das dann halt nicht in 20 Minuten erledigt ist, sondern irgendwie dann auch wieder 4 Stunden braucht. Und dann kann man ja gegebenenfalls dynamisch noch hinten was dranhängen, dass irgendwie sie nochmal irgendwie betrogen werden oder die Flucht sich als schwerer herausstellt, als sie dachten. Und indem man ihnen einfach nochmal ein paar Feinde entgegenwirft. Und zum Beispiel in dem Moment, wo es zum Kampf kommt, kann das auch alles auf einmal ausarten, weil Kämpfe irgendwie 20 Sekunden im Spiel, Kampf, das kann eine Stunde mit Würfelei zu tun haben und Beschreibungen, wie man dann am besten das jetzt macht.
Also Convention-Länge, sagst du, ist 4 bis 6 Stunden. Das heißt, auf diesen Conventions, wie lange dauern die denn?
Mehrere Tage.
Das heißt, da verbringen die Leute wirklich einen Großteil einfach nur wiederum mit dem Spielen?
Leute treffen, neue Spiele kennenlernen.
Mhm.
Also, weil das ist der optimale Ort, um mal in ein anderes System reinzuschnuppern, weil ich habe da Spielleiter, die Runden anbieten mit dem System.
Ja.
Und damit kann ich mir auch mal ein Spiel angucken. Dann gibt es natürlich auf den größeren Conventions gibt es dann auch Angebot von, dass die Verlage sich ausstellen und ich gegebenenfalls auch Bücher kriege, die es jetzt noch gar nicht im Handel gibt, weil die halt Form rausbringen, also wie messemäßig halt.
Ja.
Ja, und mit Leuten unterhalten. Also Leute treffen, spielen, shoppen.
Okay, wie im richtigen Leben.
Genau.
Ja.
Ist ja schon häufig gefallen, schon im Einstieg auch, natürlich klar, Tolkien, der da so mit seinen Werken einiges ausgelöst hat, aber ihr habt zwischendurch auch immer wieder so erwähnt, es gibt da ja dann auch so Romane und so. Also ich meine, inwiefern begleitet denn jetzt so die ganze Fiction-Literatur dieses Rollenspiel-Genre und inwiefern beeinflusst sich das? Was ist davon was ein Spin-off?
Also zum Beispiel für Shadowrun gibt es eine riesen Romanreihe. Also ich persönlich habe jetzt irgendwie damals über 30 gelesen. Es gibt weitaus mehr inzwischen. Und die beschreiben dann oftmals den Metaplot. Also ich habe so diese Welt und die Weltbeschreibung wird teilweise über die Bücher, über die Regelwerke, die verkauft werden, weitergetrieben. Also die Geschichte, die passiert. Und gleichzeitig gibt es dann Romane, die gezielt Ereignisse daran beschreiben. Und dann kann ich halt diesen Metaplot, der halt diese komplette Welt umgibt, kann mit diesen Romanen weitergeführt werden. Das ist oftmals bei anderen Systemen auch so.
Mhm.
Und dann kann ich natürlich auch Romane direkt auf dieser Welt basieren, weil ich habe alles, um meinen Charakter auszubauen und zu sagen, also als Romanautor hat man da ja wunderbare Werkzeuge, um Charaktere zu bauen und Grundlagen zu schaffen und hat ja schon zumindest ein Setting vorgegeben und muss nicht mehr alles von vornherein machen. Und da sind dann auch zum Beispiel Shadowrun wurde in Deutschland von Heine, was ja auch ein größerer Verlag ist, rausgegeben.
Und sind denn diese Romane irgendwie jetzt anders als andere Romane? Ist das jetzt irgendwas?
Ja, sie sind halt in dieser Welt. In meiner Erfahrung sind sie in der Regel nicht ganz so gut, außer man.
Warum liest du dann 30 Stück davon?
Damals fand ich sie gut und sie haben äußerst gut die Welt beschrieben und ich wusste, was daran vorgeht und es hat mich einfach interessiert, was in dieser Welt. Also es ist halt so mein Stammsystem ist Shadowrun und ich wusste dann, wie es halt in dieser Welt weitergeht.
Okay.
Also dazu sollte man vielleicht sagen, dass gerade bei Shadowrun am Anfang die Romane von den Machern quasi gefordert wurden. Es wurden Autoren dafür angestellt, denen gesagt wurde, so und so wollen wir das haben. Und dann geschah es, dass plötzlich Fans anfingen, Romane zu schreiben und gesagt haben, können wir da das Shadowrun-Label drauf bekommen? Und dadurch plötzlich Kleinautoren, die geschrieben haben und das natürlich dann sich auch in der Qualität des Romans teilweise wiedergespiegelt hat.
Mhm.
Manchmal waren die Charaktere, die drin vorkamen, viel lebendiger. Ich sag mal, weil es echte Charaktere waren, also Spielercharaktere, die benutzt wurden, womit das Erlebte tatsächlich in einem Roman wiedergegeben werden konnte.
Manche das heißt, sie haben sozusagen aus ihren Sessions dann wiederum Romane
genau,
gemacht.
Genau, oder zumindest dran angelehnt, drauf aufgebaut. Und inzwischen, ich weiß gar nicht, ob der Verlag überhaupt noch Leute direkt anstellt dafür. Ich glaube, das ist alles inzwischen sehr durch Fans durchwachsen. Es gibt natürlich doch, die WizKids haben einige Autoren nochmal angestellt, aber es gibt da hauptsächlich nur noch Fanfiction.
Aber es gibt zu vielen Rollen, also zu den größeren Rollenspielen gibt es eigentlich auch oftmals Romanreihen. Ich denke mal, das hat auch viel damit zu tun, dass man damit halt zusätzlich Geld auch machen kann. Also von Verlagssicht aus, weil ja, das klar. Sind Fans, die wollen dann auch in den Welten Geschichten lesen.
Na klar, und sehen, was spielen. Sie machen können. Also
einfach als Inspiration sozusagen.
Ja, genau.
Aber eben auch als einfacher Einstieg, um überhaupt erstmal so ein bisschen zu schnallen, was es eigentlich heißt, sich in einer Welt zu bewegen, was es überhaupt bedeutet, was diese Welt sozusagen versucht abzustecken.
Ja, das macht es auf jeden Fall einfacher. Mhm. Also wenn man in ein neues System einsteigt und da sind zum Beispiel keine Kurzgeschichten oder so im Grundregelwerk drin, wird es gleich schwerer, in diese Welten einzusteigen.
Mhm. Wie hängt denn das jetzt mit der ganzen Computerwelt zusammen? Ich meine, du hast ja schon gesagt, es gibt hier Neverwinter Nights, so als Rollen, Computerrollenspiel. Was für Also wie ist denn diese Rollenspielwelt so mit den Computern in Verbindung? Was gibt es da?
Na, in dem Augenblick, wo die Rollenspieler eine ernstzunehmende Personengröße darstellten, hat man sich natürlich gesagt, okay, wie können wir die dazu bringen, noch mehr Geld auszugeben? Und hat sich gedacht, na, machen wir ein paar Computerspiele. Computer sind sowieso gerade modern und ganz toll. Und andersherum konnte man sich ein Spiel ausdenken, für das man relativ einfach Hintergrundmaterial zusammensammeln konnte. Man hat sich an den Rollenspielen orientiert.
Also dann wiederum an den Romanen beziehungsweise an den Geschichten, die mit den Spielen sowieso schon kamen.
Ja, genau. Und sogar an den Systemen. Also Neverwinter Nights zum Beispiel verwendet ja das Dungeons & Dragons System und zwar fast 1:1. Also das heißt, da hatte man dann sozusagen die Engine schon fast fertig. Man musste sie nur noch niederschreiben.
Das heißt, da würfelt man dann auch? Oder das ist einfach so der...
Es gibt einen Zufallsgenerator, der für einen quasi Würfelwürfel simuliert.
Genau, ja. Ohne dass man jetzt Würfel sieht in dem Spiel.
Genau. Man kann sie sich sogar anzeigen lassen. Also nicht als Würfel, aber als Wert, den man theoretisch gewürfelt hätte.
Ja.
Mit allen Rechnungen, die dann vorkommen.
Verstehe.
Also.
Aber es gibt das auch für das Schwarze Auge. Dungeons & Dragons gab es schon in den 80ern Computerspiele dazu. Wie gesagt, das Schwarze Auge. Dann.
Aber kann man denn da auch dasselbe Maß an Kreativität entwickeln, wie man das jetzt in so einem Human-to-Human
natürlich nicht.
Interaction-System macht?
Gnadenlos nicht. Die Geschichten sind immer sehr geradlinig und vorgegeben. Und selbst wenn uns mit irgendwie Zusatzseitenquests vorgegaukelt wäre, das wäre anders. Ist es letzten Endes, es zielt auf ein Ende hinaus oder vielleicht sogar auf zwei verschiedene alternativen Enden hinaus. Aber es bleibt dabei. Es ist komplett von der Kreativität bei dem Spieleentwickler und nicht bei denen, die das spielen.
Ja. Das heißt, ihr seid jetzt nicht so große Freunde davon.
Oh doch, ich bin ein sehr großer Freund davon, aber ich sehe das Ganze nur als, Nebenbei-Beschäftigung neben dem echten Rollenspiel. Ich ziehe echtes Rollenspiel vor. Ich bin sogar ein ganz Verrückter. Ich bin sogar Live-Rollenspieler. Das heißt, ab und zu mit lustigen Klamotten und Gummischwertern draußen in der Natur.
Oh.
Das macht sehr viel Freude, sehr viel Spaß. Ist leider ein bisschen kostenintensiver als Tischrollenspiel. Und da wird einem die Kreativität schon wieder ein bisschen abgenommen, indem man nämlich das Ganze dann darstellt und die anderen auch sieht, wie sie darstellen.
Ja.
Dicke Menschen können leider keine Elfen spielen. Also,
ist halt ein
kreativer Bruch. Das funktioniert ganz schwer.
Ja, verstehe. Und spitze Ohren braucht man natürlich auch.
Ja, aber die kann man kaufen. Genauso wie man halt Spock-Ohren für Trekkies kriegt man natürlich Elfenohren für, ne?
Aber bleiben wir nochmal einen Moment bei den Computern. Also, okay, also es gibt Games, die sich sozusagen direkt jetzt an den Systemen orientieren, wo man dann eben auch in der Art, wie man ein richtiges Pen-and-Paper-Rollenspiel spielt, das dann eben auch auf dem Computer macht. Aber es hat natürlich die Einschränkung, dass man eben jetzt nicht diese unendliche Vielfalt an Initiativen entwickeln kann, weil nur das, was der Computer auch versteht oder anbietet sozusagen, lässt sich natürlich dann auch wirklich machen. Aber gibt's ja nicht auch so etwas wie einfach nur Rollenspiel unterstützende Software, die sozusagen den Pen und den Paper aus dem Rollenspiel rausnimmt und durch irgendwie Maus, Keyboard und Bildschirm ersetzt, wo man seine Landkarten pflegen kann, wo man seine Spielsysteme, seine Charakterwerte, Erfahrungspunkte und so weiter speichert. Also so was weiß ich, so ein interaktives Scoreboard, gibt's sowas?
Gibt es, aber ich habe noch nichts gefunden, was taugt.
Ah.
Also viele, was man zum Beispiel viel findet, sind so Charaktergeneratoren auf Excel-Tabellen basierend. Oder zum Beispiel, ich habe selber mal...
Was da wohl für Charakter bei rauskommt.
Einmal frei. oder ich habe zum Beispiel mal an einem Charaktergenerator für Shadowrun mitgeholfen.
Ja,
der wurde
ganz
dann,
gut war.
Ja, der wurde aber eingestellt, weil der Verlag dann gesagt hat, so... Da steht aber zu viel von den Regelwerken drin.
Ah.
Und dann gesagt hat, so ist nicht. Und
das heißt, man muss sich da sozusagen um Lizenzierung bemühen.
Ja, und dann gibt es fürs iPhone gibt es irgendwie Würfelsimulatoren und es gibt auch Sachen, die versuchen, so dieses Bookkeeping, was man beim Rollenspiel an Schaden und sowas zu unterstützen. Aber meiner Erfahrung nach taugt das alles nichts. Auch die Karten irgendwie mit Campaign Cartographer muss man sich dann richtig in dieses Programm einarbeiten und bis ich mich da eingearbeitet habe.
Campaign Cartographer, das ist
ja, genau.
Software.
Das ist so eine größere Software. Und bis ich mich da eingearbeitet habe und irgendwie schöne Tiles zusammengeklickt habe, habe ich dreimal meine Karte gezeichnet.
Und woran liegt das, dass das, also ich meine, muss das zwangsläufig so schlecht sein oder ist das nur eine Frage der Zeit, dass das irgendwann dann noch mal kommt?
Tatsächlich muss es nicht so schlecht sein, aber die meisten Leute haben keine Lust, viel Geld dafür auszugeben, also muss es preiswert gehalten werden. Mhm. Und dann kann man da nur entsprechend qualifizierte Leute für kriegen und das Ganze ist eine Abwärtsspirale. Und was der Kunde letzten Endes für immer noch viel zu viel Geld kriegt, ist dann halt sehr einfaches Gewurstel. Ich selbst bin der Meinung, dass man mit jedem guten Architektenprogramm bessere Sachen hinkriegt. Und aber es kostet auch.
Und ein Open-Source-Software habe ich bis jetzt auch noch nichts Ordentliches. Da gibt es zwar auch, habe ich irgendwie immer mal Dinge ausprobiert, aber habe ich auch noch nichts Ordentliches. Also entweder, ich weiß nicht genau, ob die Leute nie damit spielen. Der Laptop am Tisch wird zwar immer häufiger, also allein schon, weil es immer mehr Regelwerke als PDF auch gibt. Und
zum die Nachschlagen,
Leute,
ja.
Ja, zum Nachschlagen oder dass man seinen Charakter irgendwie, damit man nicht die ganze Zeit drum radieren muss. Oder es gibt auch Systeme, wo ich ganz gerne irgendwie einen ordentlichen iPhone-Charakterbogen oder iPad-Charakterbogen oder irgendwie was hätte, weil das vorsieht, dass man ein Backup vom Charakter machen kann. Und dann hätte ich schon gerne, dass da irgendwie so alles draufsteht. Und ich sage so Backup und dann
ja.
Kann ich mit der neuen Version weiterspielen und gegebenenfalls halt das Backup zurückspielen.
Denkst du, dass da die Touch-Systeme so da nochmal einen Wandel herbeiführen können, den so die normalen Computer so nicht.
Original. Also das wäre natürlich super. Das wäre toll, wenn da was passieren könnte. Also wenn sie dieses so iPad oder so dazu hinkriegen, dass das gut funktioniert. Dass das den genau Charakterbogen ersetzen kann.
Da gibt es auch
vielleicht auch den Würfel und klar.
Also sozusagen jeder so sein eigenes iPad vor sich hat und dann hat man da sozusagen seine ganzen. Also Charakterbogen haben wir so noch gar nicht erwähnt. Das ist das, wo draufsteht, was ich für
genau.
Eigenschaften habe, beziehungsweise Erfahrungspunkte etc. akkumuliert habe, etc.
Genau, das ist quasi die Notiz darüber, was meine Figur kann, wie weit sie sich entwickelt hat und dergleichen, was sie besitzt.
Und wie viel Arbeit würde einem, ich meine, ist das so viel Arbeit, das zu pflegen? Muss man da nicht irgendwie nur ein paar Zahlen eintragen?
Na klar, aber wenn man jede Woche wieder Zahlen einträgt, das über 1-2 Jahre hinweg, dann bleibt nicht viel vom Bogen übrig.
Okay.
Also
klingt ja jetzt nicht so.
Außerdem kann Kaffee drüber laufen, okay, kann übers iPad auch, aber das will keiner. Passen Sie vielleicht besser auf. Also, nein, im Ernst, ich selbst habe ja. Schon anderen Spielern Charakterbögen leider versaut, weil ich da irgendwas drüber ausgeschüttet habe. So bei der großen Freude am Tisch plötzlich was umgeworfen, das kann dann schon mal passieren.
Okay.
Okay, das wäre auch blöd fürs iPad, aber.
Also hier gibt es sozusagen Development Opportunity.
Ja,
also. Vielleicht hören ja irgendwelche iPad-Entwickler zu, die.
Also da wird auch, also es gibt wohl auch Sachen. Ideen suchen, ne? Wo dran gearbeitet wird, aber das Schwierigkeiten sind zum Beispiel, die sind dann sowas wie, damit kann ich dann nur D&D darstellen, aber nicht Shadowrun. Also ich brauche.
Na gut, aber spielen nicht die meisten Leute eigentlich nur ein System?
Ja und nein. Also viele haben ein Haupt- oder Haussystem, aber nebenbei noch anderes. Was das Problem daran ist, wenn es nur D&D unterstützt ist, dass nur die D&D-Spieler unterstützt werden. Dass die Shadowrun oder Eclipse Face-Spieler eben nicht unterstützt werden können, ja. Weil ihre Welt ja ganz anders aussieht.
Da muss man sich halt nochmal eine iPad-App runterladen.
Ja, na klar.
Aber es muss halt nochmal entwickelt werden und dann sollte so ein Charakterbogen auch erleichtern, dass da eventuell noch ein bisschen.
Aber sind denn diese Systeme, ich meine, die sind zwar anders, aber sind die jetzt wirklich so anders?
Oh ja.
Dass sich das so schwer abbilden
lässt. Also ich denke, dass man gerade einen Charakterbogen universell gestalten kann, dann erkennt nur jeder sein System nicht mehr so richtig wieder. Mhm. Beziehungsweise dann müsste er das immer einstellen, wie sein System gerade das vorsieht. Was es aber schwieriger macht, ist, wenn man auf die Hintergrundwelt eingeben möchte, wenn man das Ganze dann sozusagen als Karte verwenden möchte. Weil da braucht es dann doch schon enorm viele unterschiedliche Finessen.
Aber selbst beim Charakterbogen, wenn ich ein neues System anfange, jeder Rollenspieler kennt's, die Suche nach dem optimalen Charakterbogen, da kann man sehr, sehr viel Zeit mit verschwenden, im Internet nach einem tollen Charakterbogen für sein System zu suchen, der irgendwie besser ist als das Ding, was der Hersteller, also der Verlag mitliefert, der irgendwie bestimmte Fähigkeiten hervorhebt oder mir mehr Platz bietet, wenn ich eine Magier spiele, da ich dann mehr Platz für meine Zaubersprüche habe, aber es halt eher auf die Ansprüche, die ich selber habe und zurechtschneidet. oder halt wichtige Werte besser hervorhebt, bessere Platzausnutzung auf dem Papier und ähnlichem.
Mhm.
Und dasselbe Problem ist halt auch auf einem iPad oder einer PDF.
Ich gucke hier gerade mal im App Store. Gibt da so Dice Roller und so weiter für das eine oder andere, gibt es, aber jetzt richtig Tabletop-Games sind hier irgendwie so ein bisschen, fällt hier gerade so das Stichwort.
Na, das sind ja die guten alten Wargames auf Fantasy-Basis, beziehungsweise Science-Fiction.
Also Tabletop ist ja sozusagen mit Männchen, ne?
Ja, genau, mit Männchen, ganz vielen in der Armee und dann
und
rauf auf den Gegner.
Aber sowas spielt jetzt so in der Rollenspielausstattung keine Rolle oder benutzt man manchmal auch so Zeug, um was weiß ich,
Welten? Na, es liegt schon ein bisschen nah. Das heißt, wer gleichzeitig Tabletop-Spieler ist, hat natürlich Figuren, das macht alles viel leichter. Man kann die 20 Gegner, die böse auf einen einstürmen, gegen den einen Helden gut darstellen. Man muss es nicht auf der Fantasie belassen, aber viele Rollenspieler sehen das Ganze so ein bisschen als Gift, so als gegen die Fantasie. Also ja es gibt's, wird aber häufig nicht gemacht.
Also man kann sozusagen mehr Komplexität damit abbilden im Sinne von, was man sich alles so merken kann, aber dann wird's eben auch gleich komplex.
Und dann wird's vor allem sehr taktisch und strategisch, denn dann befindet man sich plötzlich wieder im Brettspielmodus oder im Wargame-Modus.
Dann ist schon wieder so ein bisschen World of Warcraft sozusagen.
Ja, die Erzählung geht dann weit zurück und es kommt nicht mehr, ja, und ich renn rüber und springe und ziehe meine Waffen während des Sprungs. Wenn ich mich abgerollt habe, ziele ich auf Gegner X. Sondern es ist dann so, ja, ich ziehe da mal meine Figur zwei Felder weit und oh, da bin ich ja jetzt im Sichtwinkel von dem. Und,
ach so, verstehe.
Und damit wird man dann aus diesem kompletten Erzählmodus wirklich rausgerissen in ich spiele auf einmal wieder ein Brettspiel.
Ja. Und man kommt sehr schnell in das, oh, dann doch nicht. Also viele Spieler, die ihrer Fantasie folgen, sind sehr kreativ und machen sehr viel. Aber wenn sie das Ganze dann plötzlich optisch vor sich demonstriert sehen, setzt das oh, dann doch nicht ein, weil sie plötzlich zweifeln. Und das ist natürlich dann auch immer sehr schade und spielzerrüttend, wenn man das alles aufgebaut hat und die dann sagen, ach, Wüste, dann nehme ich lieber die Beine in die Hand und bin weg.
Okay, kann ich ganz gut nachvollziehen. Das ist, aber es gibt halt sozusagen auch das eine und das andere. Also sozusagen, also dass sozusagen diese Computerseite und dieses Rollenspiel sich jetzt so, Pen and Paper Rollenspiel sich so verheiratet, steht sozusagen nicht unmittelbar an.
Nee, gar nicht. Also Computerrollenspiel macht leider dem Pen and Paper Rollenspiel ziemlich viel Murks, also kaputt. Weil die Spieler, die Computerrollenspiele sehr, sehr exzessiv spielen, tendieren dazu, Alleingänger zu sein und nicht mehr gruppenkompatibel zu bleiben. Das heißt, sie wollen das Spiel dominieren, die anderen Spieler dominieren, ihr Charakter muss ganz vorne, ganz wichtig, ganz oben drauf. Und natürlich brauchen sie die anderen Spieler plötzlich nicht mehr, weil ist ja uninteressant, die quatschen einem ja ständig rein.
Hm.
Also tatsächlich ist es so ein bisschen desozialisierend. Das ist ein bisschen schade und wird auch von so einigen Rollenspielern immer wieder ein bisschen traurig beäugt, dass diese Computer-Rollenspielentwicklung ja so sehr am Heimrechner stattfinden kann eben.
Hm. Und das Ganze so ein bisschen multimedialer auszukleiden, so als Spielleiter, wäre natürlich auch noch so eine, ich meine, gut, das mit den Karten, das Beispiel hatten wir schon.
Es gibt immer mal wieder
dramatische Musik.
Ja, na klar, wird gemacht.
Also ich baue mir Playlisten für meine Rollenspielrunden zusammen.
Ganz
ja, wo ich dann sage, so, das ist so gute Musik. Ich habe früher auch ganz viel an Musik gekauft, speziell für Rollenspielrunden. So, ja, das bringt so den Düsteren rein und dann baut man sich so seine Playlisten zusammen. Das, was noch fehlt, ist, dass man irgendwie, naja, ein ordentliches Soundboard hat, wo die Spieler nicht sofort sehen, also man bräuchte, also nicht sofort sehen, dass man jetzt irgendwie den Drummer-Button drückt oder so, wenn man einen bestimmten Effekt einspielen will.
Plötzlich setzte es ein und es hieß Mortal Kombat! Ja. Und irgendwie dramatische Hintergrund-Kampfmusik aus dem XY-Kampfspiel wurde dann eingespielt, um zu zeigen, es gibt Kampf. Aber
ja, kann ich euch irgendwie empfehlen hier, so mit den Remotes und so weiter, so ein bisschen ne, da könnte man sicherlich so einiges machen. Was weiß ich, auch noch so Lichtsteuerung, ne? So, ihr seid jetzt im Keller, das Verlies fällt zu, auf einmal geht's Licht aus, irgendwie rotes Licht, Nebelschwaden.
Oh, Nebelmaschine zu Hause, jetzt geht's los. Naja. Nein, aber wird sogar gemacht, ganz im Ernst.
Wird gemacht?
Ja, wird gemacht, ganz im Ernst. Also Musik ist das Häufigste, was gemacht wird. Manchmal wird dann Akustik dazu genommen, das heißt, was weiß ich, Flüsse, Vögel, Nebelstürme, was weiß ich, was da so kommen kann, Türen quietschen, wird auch gemacht. Nicht mehr ganz so häufig wie die Musik. Und ich habe jetzt kürzlich davon gehört, dass ein Spielleiter seine Spieler sogar mit selbst aufgenommenen und gesampelten Traumvisionen per Kopfhörer bedacht hat, während er mit den anderen Spielern weitergespielt hat. Also,
oder ich habe auch schon, ja, persönlich habe ich auch schon überlegt, dass man zum Beispiel mit Videoaufnahmen arbeiten könnte, um bestimmte Aufträge oder sowas zu verteilen. Also das kann man unterstützen, so weit wie man will und das Equipment ausreicht und wie man da Geld investieren will.
In dem Podcast über Arcade Games kam ja unter anderem auch dieses Spiel Dragon's Lair. Kennt ihr
ja.
das?
Ja, ja.
Das geht ja auch so ein bisschen in diese Richtung, ja, dass man sozusagen so eine ausgekleidete Geschichte schon hat, die man dann sozusagen richtig ablaufen muss, ja, ist natürlich dann auch sehr linear mit irgendwie das Richtige im richtigen Moment tun, etc., aber dann hast du dann eben auch so eine, ja, comichafte Ausgestaltung dessen, was dann sozusagen passiert, hängt ja auch schon so ein bisschen irgendwie damit zusammen, oder? Ist auch mit Drachen.
Ja, aber das ist eher so dieses Fantasy-Ding, was ja, also Dragon's Lair ist ja eher so ein interaktiver Film, als dass es Rollenspiel ist.
Ja gut, aber so als Idee für sozusagen die Begleitung, ne, dass man sich dann sozusagen, ich meine, es geht ja, schau mal, wenn ich mir sowas anschaue wie Gottchen, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, wie heißt er, Machinima, ja, also wenn man sozusagen sowas wie World of Warcraft oder ähnliche 3D-Games benutzt, um sozusagen Szenerien auch da Regie zu führen, die Charaktere zu skripten und daraus ein Videomaterial zu machen, sozusagen auch eine interessante Stage, auf der man dann sozusagen da so sein Geschehen relativ schnell zusammenzaubern kann.
Das gab's ja auch. Ich hatte nicht, also ich glaube im Vampire-Bereich gab's da mal was und Ultima Online ist ja an sich sowas.
Also zunächst erstmal, ich denke, dass so Videogeschichten schon wieder der Aufwand-Nutzen-Faktor einfach unterliegt. Das heißt, man kommt damit dann nicht für seine Spieler ausreichend gut hin. Also man müsste dann ja eine Woche basteln, um dann einen Tag zu spielen. Ich glaube, das funktioniert nicht gut.
Naja.
Es gibt Spielleiter, die spielen fast hauptsächlich oder leiten fast hauptsächlich auf Conventions. Die haben ein Setting, das machen sie immer wieder. Für die wäre das natürlich ideal.
Ja.
Aber ich denke, in der einfachen Haus- und Heimrunde ist das Ganze zu übertrieben, also zu viel Aufwand.
Vor allen Dingen, also als Spielleiter habe ich ja auch schon so immer mehrere Stunden, die man an sich mit Vorbereitung. Also wenn man nicht gerade so den Geistesblitz hat und sich so die paar Stichpunkte macht, wenn man es ein bisschen besser vorbereiten will, eine Karte zeichnet und Musik zusammensucht, macht man ja außerhalb der Spielrunde, muss man ja nochmal Zeit aufwenden, um überhaupt diese Runde vorzubereiten. Wenn man dann regelmäßig spielt, hat man ja immer diesen Zusatzaufwand als Spielleiter plus die Spielzeit selber. Und auch wenn man sich gerne beschäftigt, ich habe früher in der Schule viele Charaktere gebaut, die ich dann als NSCs verwendet habe, wenn mir langweilig war im Unterricht. Also als Nicht-Spieler-Charaktere und
Spielercharaktere.
Und,
ja, ja.
Und hab mir dann Pläne gemalt, aber umso weniger Freizeit man hat, umso und man es ja auch noch auf andere Hobbys aufteilen will, umso weniger Zeit bleibt halt auch, um das zu machen. Man muss sich aber trotzdem für jede Runde trotzdem als Spielleiter Zeit nehmen.
Mhm, klar.
Und wenn man dann noch irgendwie einen Film drehen will, das ist dann so für 5 Minuten Effekt.
Ja gut, ich meine, keine Ahnung, ich meine, vielleicht irgendwann denke ich nur, wird das einfach mal alles so einfach zu machen sein, dass das vielleicht auch noch ein Element ist, was mit reinkommt, dass das natürlich dann auch gleich wieder die Fantasie einschränkt. Das ist das klassische Problem, was natürlich auch jeder Film hat, ne? Und jedes verfilmte Buch legt auf einmal irgendetwas fest, was im Buch im Prinzip noch offen gelassen wurde. Das ist ja eigentlich mal so immer die Standardkritik an Verfilmungen. Das gilt natürlich dann an der Stelle auch so. Ne? Ich frage mich nur gerade, ob das sozusagen auch so etwas Wünschenswertes wäre, wenn der Aufwand sich im Rahmen hält oder wenn das zumindest für einen selbst ist, um einfach so die Stimmung sozusagen noch zu machen. Weil man stellt sich natürlich erstmal immer so den nackten weißen Kellerraum vor, wo man dann irgendwie bei 15 Grad am Tisch sitzt und dann, naja, dann muss man sich sozusagen in die Fantasiewelt reindenken. Aber wenn dann sozusagen eh schon alles so ein bisschen aufgearbeitet wird, dann kann man ja dann alle Register ziehen und, keine Ahnung, olfaktorisch vielleicht noch arbeiten.
Ein bisschen Aufarbeitung und bisschen Gestaltung gibt's immer. Also die Leute sitzen dann ja nicht in ihrem weißen Kellerraum. Wenn sie begeisterte Rollenspieler sind, dann ist dieser Kellerraum ein Rollenspieler-Kellerraum. Das heißt, über Regelwerke, Karten, die für die Welt wichtig sind, über Poster, die irgendwelche tollen Sachen darstellen von, was weiß ich, Drachen oder Cyberknarren über Zeugs. Also das ist natürlich dann schon so ein bisschen eingerichtet. Und dann hat es was
von Hobbyraum.
Naja, wie man will, ne? Also das ist auf jeden Fall ein Hobbyraum und dann hat es auch dieses Hobby-Flair und dann setzen sich an den Tisch und bestreiten ihr Hobby und dann funktioniert es auch leichter. Es ist ja nicht, dass man das...
Wie ausgestaltet und optisch ist denn das, wenn ihr dann so Live-Rollenspiele macht?
Ich meine, das ist toll. Also meine, das ist dann schon ziemlich wichtig, ja. Das ist ziemlich wichtig. Da gibt's dann tatsächlich auch Banner, Fahnen, irgendwelche tollen, was weiß ich, Deko-Elemente, sage ich jetzt einfach mal, um das Ganze ein bisschen kurz zu halten. Also.
Aber wie macht man das dann live mit, ich meine, da gibt es dann selbe Prinzip mit Spielleiter und so weiter?
Ja.
Der läuft dann so die ganze Zeit neben einem her, wie so der Regisseur beim Film, oder
was? Nee, das ist ja Quatsch. Also als Live-Rollenspieler habe ich ja noch mehr die Möglichkeit, meinen Charakter darzustellen, so zu haben, wie ich das möchte. Das heißt, ich brauche niemanden, der mir neben mir herläuft und sagt, ja, das geht nicht, weil das sehe ich ja selber. Wenn die Tür zu ist, ist sie zu und dann kriege ich sie nicht auf.
Na gut, aber du hast ja nicht die Kräfte eines Orks.
Ja, aber dann stelle ich doch auch keinen Ork dar. Und selbst,
selbst das heißt, alle sind nur humanoid oder was?
Das ist auch langweilig. Natürlich nicht. Nein, in den meisten Live-Rollenspiel-Werken ist es so, dass die darstellbaren Rassen sehr leicht darstellbar sind, das heißt sehr nah am Menschen sind. Das heißt, der Ork ist nicht doppelt so stark wie ein Mensch, das lässt sich nicht gut darstellen. Also ist er eben nur so stark wie ein Mensch oder vielleicht ein bisschen mehr.
Ja.
Vor allem sind sie grün, laut und haben zwei große Zähne an den Mundwinkeln. Sie sind natürlich über ihre Primitivität zu erkennen. Das heißt, sie haben dann sehr einfache Rüstungen, sehr einfache Waffen und sowas. Das natürlich alles gestaltet werden muss.
Aber wollen nicht alle sowieso gekauft. Den Elfen spielen?
Nö, gar nicht mal. Nee. Also,
wer spielt denn dann den Ork?
Oh, eine Menge Leute. Also gerade die Leute, die Lust haben, heute gehe ich da mal hin und mache da mal ein bisschen Terz, so wie die Leute, die gerne Kneipenschlägerei wollen. Also natürlich kommt niemand ernsthaft zu Schaden. Ne? Ja, nee, wichtig, es geht auch alles sicher und fair zu. Das heißt, es kommt niemand wirklich zu Schaden.
Ja, aber man kann doch da auch nicht würfeln irgendwie, oder?
Muss man doch auch nicht.
Nee, wie macht man es denn dann mit der Wahrscheinlichkeit? Man holt da so sein Schwert
man,
aus.
Ne,
und dann
braucht man tatsächlich nicht mehr, denn ob ich den Gegner treffe oder nicht, liegt jetzt ganz bei mir.
Das heißt, da geht es eigentlich schon gar nicht mehr jetzt um so ein Regelwerk, sondern da geht es eigentlich nur noch darum, ganz konkret jetzt diese Fantasy-Welt einfach auszuleben und da haut man sich dann einfach gegenseitig irgendwie auf der Oma.
So ein bisschen, ja. Auf Omme gar nicht, das ist strikt untersagt. Aber es gibt schon Regelwerke. Die reglementieren aber eher Verhalten und Möglichkeiten, als dass sie vorgeben, wie etwas zu funktionieren hat.
Und Spielleiter gibt's dann nicht mehr?
Doch auch, weil die ganze Geschichte muss organisiert werden. Dafür gibt's die Spielleiter oder Streitfragen müssen geklärt werden. Und an der Stelle tritt dann der Spielleiter in Kraft. Es ist halt weniger wichtig zu wissen, kann ich jetzt meinen Gegner treffen oder wie viel Schaden mache ich denn? Denn entweder weiß ich das oder halt eben gar nicht. Also entweder ich weiß, wie viel Schaden ich mache oder ich mache keinen.
Ja.
Und ich treffe meinen Gegner oder ich tue es nicht. Also das braucht keinen Spielleiter in dem Fall, der mir sagt, ob das jetzt klappt oder nicht klappt. Es braucht nur noch einen Spielleiter, der sagt, so, jetzt hier mal 10 Orks, die müssen jetzt mal da drüben angreifen und hier mal ein paar Rätsel aufstellen. Also was weiß ich, irgendwelche Teile, Schnipsel, Jagden, Zeug, also so Kleinkram. Also er ist für die Organisation fast ausschließlich noch zuständig.
Hm. Ja, der organisiert halt die Geschichte selber und spezielle Events, die in der Geschichte auftreten, die er dann mit Spielern, die Nicht-Spieler-Charaktere darstellen, also Statisten, wenn man es so will, in Gang setzt, dass die irgendwas machen.
Genau, die gibt es natürlich auch und die sind ganz wichtig, die Nicht-Spieler-Charaktere. Meistens sind die Darsteller davon, also die Spieler davon, für einen Bruchteil der Kosten bei der Veranstaltung und haben, soweit ich das weiß, weil ich bin sowas häufig, sehr viel mehr Spaß als die Spieler, weil die Quatsch machen können. Was dem Spieler so ein bisschen nicht gestattet ist, da er ja daran Interesse haben sollte, seinen Charakter möglichst authentisch darzustellen und das auch die ganze Zeit. Und die Nichtspielercharaktere treffen sich häufig irgendwo in Räumlichkeiten im Hintergrund, albern da rum, bis sie wieder gebraucht werden. Was natürlich nicht heißt, dass sie bloß einmal pro Tag gebraucht werden, sondern es geht dann da schon zack auf zack, aber
Wie lange ist man dann so unterwegs? Also ich meine,
also eine Convention geht üblicherweise von einem, das ist aber eher selten der Fall, über zwei bis hin zu einer ganzen, also bis zu 7 Tagen, bis zu einer ganzen Woche.
Und also so eine Convention für Live-Action.
Ja, genau. Genau, das geht dann eine ganze Weile und das ist dann mit dort campieren oder in einer Burg wohnen oder sowas.
Ja.
Wird angemietet, kommt den Spieler auch relativ teuer, wenn es eine Burg ist. Das heißt, da müssen dann die Spieler auch schon mal 100, 130 Euro berappen für so ein Wochenende. Aber ist halt dann wie Erlebnisurlaub. Also es rechnet sich tatsächlich für den Spieler.
Und wenn ich zum Beispiel Vampire Live spiele, dann dauert eine Runde in der Regel eine Nacht.
Aber dafür immer wieder.
Dafür
kontinuierlicher. Also Vampire Live Rollenspiele sind natürlich kontinuierlich. Das heißt sowas wie
Vampire wöchentlich. Bezieht sich jetzt auf dieses Buffy oder was?
Naja, zum Beispiel. Aber es gibt ja vielleicht mitbekommen, diese Vampire The Masquerade Bloodlines und Vampire The Masquerade Redemption. Das heißt, diese beiden Computerspiele.
Ah.
Und die wurden von vielen rollenspielferneren Leuten sehr begeistert gespielt. Und natürlich gibt es dazu auch ein Pen-Paper-Rollenspiel. Und es wäre nicht Rollenspiel, wenn es dazu nicht auch irgendwie ein LARP gäbe. Also ein Live-Rollenspiel. LARP übrigens, Live-Action-Role-Playing. Und in dem Fall bei Vampire reden wir von Vampire Live. Die Leute hören nicht so gern, dass das ein LARP sei. Und dann wird dann da ein bisschen rumintrigiert und Spaß gehabt, wie es zu diesem Vampire-System eben gehört. Und das ist kontinuierlich, wöchentlich, zweiwöchentlich, was die halt gerne haben.
Und dann geht es sozusagen darum, wer am meisten Jungfrauen gebissen hat, hat gewonnen.
Ja, oder wer die schöneren Gedichte hat, wer die mächtigeren Kräfte hat, was weiß ich. Also halt einfach Spaß an der Charakterdarstellung hauptsächlich.
Auch da gibt's wieder Spielleiter, die zum Beispiel, also es sind halt Vampire, in der Regel Vampire in der heutigen Zeit. Deswegen kann man es sehr kostengünstig auch spielen.
Ja.
Man kann es im Sommer im Park spielen, dass man sich im Park trifft. Wenn es kälter wird, mietet man sich gegebenenfalls mit dem Hinterraum von einem Café oder so an. Und dann ist jeder Spieler mit wenigen Euro dabei. Kostüme braucht man oftmals nicht großartig. Je nachdem, was halt der eigene Kleiderschrank schon hergibt.
Aber da ist man dann schon so ein bisschen, das sind dann schon so eher für Leute, die auch in der Schule beim Karneval irgendwie schon Spaß hatten, oder?
Nee, ich mag Karneval überhaupt nicht.
Ich kann sagen, komplett überhaupt nicht vergleichbar. Ne? Also wobei man sagen kann, dass natürlich das für Leute ist, die sich in Charakterdarstellung, Theater und natürlich auch Kostümgeschichten sehr wohlfühlen. Es ist natürlich besser.
Das meinte ich auch.
Wobei Vampire Life gerade, die Leute sehen ja normal aus. Diese Vampire, um die es da geht, haben ja das Ziel, menschlich zu erscheinen, also nicht aufzufallen. Also ist das Verkleiden ja schon wieder nicht mehr in erster Linie wichtig.
Wenn ich irgendwie einen edleren Vampir spiele, tauche ich im Anzug auf. Und wenn ich einen Schläger spiele, habe ich halt zerrissene Jeans, Lederjacke, Sonnenbrille in der Nacht und Fänger parat.
Klingt gut, oder? Macht jede Menge Spaß.
Das ist super.
Aber das ist halt auch Live-Rollenspiel. Tischrollenspiel macht das Ganze glücklicherweise einfacher. Da kann man nämlich alles machen, was man möchte.
Mhm.
Und ist nicht von diesem fiesen, gemeinen Ding quasi behindert, das sich Realität nennt. Man kann plötzlich als Vampir dann halt eben fliegen, an Wänden hochlaufen oder sonst irgendwas. Oder halt in Fantasy-Settings auch als 200-Kilo-Mensch einen Elfen spielen.
Ja, das stimmt.
Wobei ein 200-Kilo-Mensch als Ork ist schon beeindruckend.
Naja, ich denke so.
Naja,
200-Kilo-Mensch als weibliche Elfe ist sicherlich auch beeindruckend.
aus Erfahrung kann ich sagen, nein. Aber tatsächlich nein. Also so als Ork, wenn derjenige dann auch die Mittel und Wege hat, durchzusetzen, stärker zu sein als man selbst, weil man einfach viel mehr Masse hat und den anderen schieben kann, dann ist das schon in Ordnung. Dann kommt das auch gut an.
Wow, also das muss ich mir, glaube ich, mal anschauen.
Na klar, gern.
Das Treiben, das ist ein bisschen schwer vorzustellen. Aber ich sehe schon, Auf jeden Fall scheinen die Rollenspielwelt definitiv Leute anzuziehen, die einfach auch einen hohen Bedarf und eine hohe Fähigkeit haben, einfach Fantasie zu entwickeln und daraus sozusagen auch für sich spielerisch etwas herauszuziehen. Was würdet ihr denn sagen, was so für euch eigentlich der eigentliche Gewinn ist, sich im Rollenspiel so fallen zu lassen? Was gibt euch das?
Spaß mit Freunden und neue Ideen entwickeln. Also vor allen Dingen, weil ich auch
Ideen
mir
für Rollenspiele? Oder?
Nee, Gedanken machen über Dinge, die ich sonst nie machen würde oder könnte. Sowas wie zum Beispiel den Bankraub. Würde ich nie in der Realität machen. Aber es macht unwahrscheinlich viel Spaß für ein Rollenspiel, sich zu überlegen, wie würde ich denn so eine Bank einbrechen.
Ah, verstehe. Also man kann sozusagen auch Dinge entwickeln, die dann vielleicht in der richtigen Welt zur Anwendung
kommen. Wenn man halt Shadowrun... Das ist auch ein Problem, wenn man darüber in der S-Bahn zum Beispiel spricht und sich darüber unterhält, wo man dann seine Sturmgewehre herbekommt und den Sprengstoff... Und wie ja. viele Leute man denn dass man das doch hätte sein lassen können, dass man den Typen da umbringt,
ja.
weil man redet aus der Ich-Perspektive und ja, und wie du da dem Typen da über den Haufen geschossen hast, das ging ja mal überhaupt nicht klar und die Leute um einen herum schauen dann schon einen etwas komisch an.
Ja, das Erlebnis für die ganze Familie.
Aha. Verstehe. Ja, könnte man nicht aus so einer Rollenspiel-Session auch einen prima Podcast machen?
Zu lang, haben wir ja schon festgestellt.
Ach, was heißt zu lang? Die Leute können da nicht genug kriegen.
Und man müsste das ganze Nebengeplauder wahrscheinlich rausschneiden, weil dann irgendwie drei Leute irgendwie was anderes.
Aber na, vielleicht reißt man sich ja dann auch anders am Riemen, wenn man jetzt sozusagen bewusst weiß, dass man wie in so einer Echtzeit-Filmgeschichte ist.
Ach Quark.
Findet nicht statt.
Aber tatsächlich, wenn wir jetzt das Nebengeplauder rausnehmen, oh, dann ist es plötzlich doch Podcast-Länge. Also natürlich ist es sehr essentiell. Also die Leute treffen sich ja nicht nur, um zu spielen, sie treffen sich auch, um Freunde zu treffen, sich zu unterhalten, vielleicht nebenbei noch irgendwelchen Quark zu machen. Das ist halt schon was sehr, sehr Interaktives, also nicht nur auf Spielebene. Das heißt, wenn man sich als Rollenspieler trifft, hat man eine sehr gute Freizeitbeschäftigung, an die kein Kneipenbesuch rankommt. Also was die Leute halt normalerweise tun, wenn ihnen langweilig ist und sie keinen Bock haben, Fernsehen zu gucken oder wenn sie Lust haben, sich mit Leuten zu treffen. Ich denke, dass Rollenspiel in der Hinsicht einfach viel mehr möglich macht. Das ist sozusagen wie ein gemeinsamer Videoabend, nur dass das Video selbst gestaltet wird.
Ja.
Und das Ganze natürlich noch mehr einen angeht, also noch mehr an die Substanz gehen kann, noch mehr einen betrifft, einen einbezieht. Ich denke, es ist
insofern, sehr soziales Spiel eigentlich.
Genau, etwas sehr Soziales, genau, das denke ich halt auch.
Ja, haben wir denn noch irgendwelche wichtigen Aspekte unerwähnt gelassen?
Wer mal wissen will, wie eine Spielrunde aussieht, sollte sich den Film Gamers anschauen.
Gamers.
Ja, also naja gut, also wer eine Parodie davon sehen möchte, das ist schon ein bisschen nicht ernst gemeint, aber es ist sehr interessant und sehr schön.
Wie ist nicht ernst gemeint?
Die haben eine Mischung aus, sie stellen quasi da, wie sich ein paar Leute für eine Rollenspielrunde treffen und stellen die Spielszenen gleichzeitig dann immer als Live-Rollenspiel da, aber es ist schon auf die, also als Rollenspieler kennt man das alles, was da drin passiert, aber es sind schon wirklich so die Spitzen rausgenommen. Also die echten Spitzen.
Man hat sich ein bisschen zusammengesetzt und überlegt, was ist lustig am Rollenspiel?
Ah, okay.
Wie kann man das noch lustiger machen? Dann möchte ich aber an der Stelle einen nicht selbstgemachten Film, also nicht privat veranstalteten Film erwähnen, und zwar Astropia. Der gibt einen guten Einblick, wie Rollenspieler so ein bisschen funktionieren können. Also dass das halt ganz normale Leute sein können und aber auch nicht. Also es ist halt ein sehr durchwachsenes Klientel und dieser Astropia, der Film, der da rausgebracht wurde, ist ein sehr, sehr schöner Film und der bietet einen sehr guten Eindruck von dem, was da
aus Island
möglich ist. Ja, genau.
Mhm.
Übrigens auch in Deutschland zuerst gezeigt auf einer Rollenspiel-Convention.
Okay, naheliegend.
Ja. Aber sowas sieht man dann halt auf einer Rollenspiel-Convention.
Ja. Und auf welche Rollenspiel-Convention sollte man... Also sollte man gehen oder ist das eigentlich erst so der, wenn man den fünften Dan hat, dass man dann da aufkreuzt oder ist das auch schon zu empfehlen, um mal so ein bisschen Tuchfühlung aufzunehmen oder ist das gleich zu hart?
Also Tuchfühlung geht man, glaube ich, besser in Laden,
in ein Geschäft, in einen lokalen Rollenspielladen und versucht da Leute kennenzulernen? Oder in der Regel kennt man vielleicht schon jemanden, der das macht und fragt immer, ob man nicht mal mitspielen kann?
Mhm. Conventions, denke ich, sind schon ein großer Trubel und was ganz Hartes. Das heißt, wenn man dahin geht, dann möchte man das auch erleben in seiner Größe. Das heißt, mal eben zum Gucken bieten sich die meisten Conventions nicht an. Aber Conventions sind unwahrscheinlich toll, um Rollenspieler zu erleben, unterschiedlichster Art, möglichst viele und die meisten Rollenspielsysteme, die man nicht kennt, aber gerne mal probieren möchte, anzutesten.
Mhm. Aber es ist eigentlich schon so ein bisschen für Fortgeschrittene.
Ist tendenziell ein bisschen für Fortgeschrittene.
Erstmal zusammensetzen im Keller.
Naja, im Zweifel lieber zusammensetzen in den Spieleladen des Vertrauens, denn ganz oft ist es möglich, auch dort zu spielen.
Mhm.
Viele bieten das an, richten das ein oder können zumindest sagen, wo man hingehen kann.
Meintest ja, Supermärkte, Koffer sind jetzt nicht mehr so der Ort, das heißt, eigentlich gibt es nur spezialisierte Läden.
Ja, Spieleläden. Es gibt die unterschiedlichsten Spieleläden, jetzt nicht unbedingt Spiele Max, aber es gibt in jeder größeren Stadt einen Laden, der sich auf Brett- und Gesellschaftsspiele spezialisiert hat. Da kann man anfragen und ansonsten die Läden, in denen man diese lustigen Zinnminiaturen sehen kann. Da kann man auch ganz gut weiterkommen.
Und gibt es da auch so Klassiker der Läden, die es schon irgendwie seit 100 Jahren gibt?
Na, das Funtainment hat eine ziemlich große Reihe. Da kann man mal gucken. Gibt's in den Funtainment. Gibt's in den größeren Städten, auch in Berlin. Mir fallen jetzt die anderen Städte nicht ein. Insofern
das ist schon eine richtige Kette, oder was?
Na, es ist ein Zusammenschluss mehrerer Läden.
Ah, okay.
Benennen wir es so.
Ja.
Da kann man tatsächlich hingehen und sich schlau machen. Die haben auf jeden Fall rollenspieltechnisch Ausrüstung da und können einem weiterhelfen.
Hm.
Ansonsten fällt mir auf Anhieb nichts ein.
Traditionsläden. Es gab mal das Beutelsend, was ins Morgenwelt aufgegangen ist in Berlin. Das war so ein Traditionsladen in Berlin zum Beispiel, den es wirklich seit Ewigkeiten gab, aber der...
Ja, also die meisten Traditionsläden in Berlin beispielsweise gibt es so nicht mehr oder haben sich verändert. Ich denke, das wird auch in vielen anderen Städten der Fall sein. Da hilft nur, die Augen offen zu halten oder das Internet zu bemühen und zu gucken, Rollenspielladen, eigene Stadt und dann geht's los.
Und im Netz? Was gibt's da so für Ressourcen?
Also
es gibt sicherlich auch Plattformen und Foren.
Also in Deutschland das größte Forum dürfte vermutlich Blutschwerter sein.
Ja, da kann ich widersprechen. Aber ja, Blutschwerter ist ein ganz großes Forum. Fundus Ludi ist auch noch ein ganz großes Rollenspiel.
Wie heißt das?
Portal Fundus Ludi.
Fundus
Ludi. Genau. Ganz großes Rollenspielportal. Können wir mal gerade gucken.
Ludi, Klaps. Was heißt denn das?
Spielen. Also Fundus ist natürlich klar, ne? Ist der Ort, wo alles abgelegt wird. Und Ludi ist Spielen. Wer kann mir sagen, wer war gut in Latein? Na, Nils, ist vorbei.
Ja, ich hatte kein Latein raus.
Ich habe mein Abi drin gemacht.
Ich glaube, es ist halt.
Ihr habt es auf jeden Fall Plural gefunden. Fundusludi.de und blutschwetter.de.
rpg.net für den angelsächsischen Raum. Da gibt es das Ganze dann auf Englisch, auch riesengroßes Forum.
Ja.
Und dann die Seiten von den Verlagen. Also Ulysses-Spiele in Deutschland, Fanpro. Uhrenwerk Verlag,
ja, genau. Ich möchte an dieser Stelle natürlich auch dann Werbung in eigener Sache machen, das heißt in Nils und meinem Fall, und zwar für die Sonntagshelden.de. Das sind die Rollenspieler oder ein paar der Rollenspieler Berlins, wir sind echt viele. Und unser angesagtes Ziel ist es, die Berliner Rollenspieler und natürlich Umgebung dazu zu bewegen, alle in einen Bereich zu kommen und sich dort organisieren, dort zu treffen, verabreden und ihre Spielrunden über dieses Portal
Sonntagshelden
zu bedenken.
Ah, ihr spielt immer sonntags.
Ja, könnte man fast denken. Nein, wir spielen natürlich ganz oft freitags, samstags, sonntags, wann wir Zeit haben.
Und warum dann Sonntagshelden?
Naja, kennst du Sonntagsfahrer? Das sind die Clowns auf der Straße, die sich daneben benehmen. Und wir sind die Sonntagshelden, alles klar?
Okay, alles klar. Naheliegende Assoziation, bin ich aber jetzt gerade nicht drauf gekommen. Sonntagshelden.de, okay, alles klar. Ja, schön.
Wobei wir uns natürlich gar nicht so sehr daneben benehmen, aber es ist eine schöne Parodie in eigener Sache.
Ja, ich denke, man muss sich da auch den Humor erhalten. Ich habe ja auch mal ein bisschen Rollenspiele gespielt. Das ist schon eine Weile her. aber ich muss zugeben, dass ich dann nicht lange verweilt bin.
Da kommen sie aus den Löchern. Ja, ja. Hab ich ja mal gemacht, nur kurz, war mal dabei, hab's mal gesehen.
Ja, ich habe meinen Finger mal reingehalten, das war eigentlich auch ganz nett.
War nett.
Aber wir haben uns dann, glaube ich, irgendwann, glaube ich, so einen klassischen Tod gestorben, dass wir dann irgendwann uns so obsessiv mit dem Regelwerk auseinandergesetzt haben, bis es dann irgendwann nichts anderes mehr gab als Regeln und dann war das dann irgendwie auch doof.
Ja, das kann ich natürlich vollkommen nachvollziehen. Was hast du denn gespielt, sag mal?
Das schwarze Auge lag auf dem Tisch.
Das schwarze Auge.
Ja.
Weißt du noch, was du da gemacht hast?
Wie meinst du das, was ich gemacht habe?
Na, zum einen, Rolle? Was war dein Charakter und worum ging es in der Geschichte? Also ich der glaube, ganzheitlichen.
Ich war immer Amazone und oder am liebsten war ich aber eigentlich Spielleiter.
Ach so, selber sogar Spielleiter. Also ja, ein ganz frecher. Jetzt kommt
bin
alles
mehr so
raus.
Der Moderator-Typ, ne?
Ja. Sieh an.
Ja, aber was ich wirklich dabei gelernt habe, war Deutsch. Das fand ich eigentlich am interessantesten. Ja, ich habe, weil wir diese Regelwerke irgendwie gemacht haben und dabei irgendwie auch schon so die frühen Textverarbeitungssysteme bemüht haben, so Visavrite auf dem C64 und so, langes her. Ja, musste ich einfach formulieren lernen und ich habe dabei wirklich extrem gut Deutsch gelernt. Also okay. So Grammatik und so.
Ja, ich habe Englisch gelernt mit Rollenspielen, weil irgendwie die ganzen guten Regelwerke auf Englisch sind.
Ja, mir geht's genauso. Ich habe halt auch Englisch dadurch gelernt, deswegen spreche ich heute so einen komischen Bücherquatsch und insofern kann ich das gut nachvollziehen.
Ja, das aber sind auf jeden Fall angenehme Kollateralschäden, nicht? Also wenn man sich da einfach mal intensiv mit überhaupt irgendwas beschäftigt, dann fällt immer noch was ganz anderes bei ab.
Die Jungs von Schmidt-Spiele damals haben auch ganz viel Mühe sich gegeben, also was halt DSA und so angeht, da ganz viel gutes Deutsch auch unterzubringen. Heutzutage ist es leider ein bisschen untergegangen. Also gerade was Übersetzungen aus dem Ausland angeht oder auch teilweise was deutsche Verlage angeht, da geht dann plötzlich deutschtechnisch ganz, ganz, ganz wenig nur noch. Also da könnte, also wenn jetzt so ein Verlag zuhört, ne, gebt euch mal ein bisschen mehr Mühe, Jungs. Also es ist halt schon schrecklich, dass die Schüler in der Schule kein anständiges Deutsch mehr lernen. Im Rollenspiel dürften sie es dann wenigstens trotzdem noch.
Genau. Und hier haben wir uns jetzt auch bemüht, ordentlich zu sprechen, damit wir auch gut verstanden werden beim Podcast.
Genau.
Na, hat's geklappt?
Ja, ich denke, das hat geklappt. Gut. Nils, Sören, vielen Dank.
Alles klar.
Wir danken.
Ja, das war eine schöne Reise hier durch die Rollenspiellandschaft. Und es gab ja auch schon so einige Sendungen hier, die sich so mit ähnlichen Welten auseinandergesetzt haben. Also abgesehen jetzt von den schon erwähnten Sendungen zur Brettspiele und den Arcade-Games, gab es ja auch schon, sagen wir mal, die Sendung zu den Computerspielen. Das hat jetzt so direkt nicht unbedingt was damit zu tun gehabt. Was mir jetzt gerade so noch so einfiel, ich habe ja auch schon mal mit dem Gregor hier eine Sendung gemacht, so Peri Rodan. Das ist ja nun auch so ein extrem starkes Universum hier in Deutschland. Gibt es da eigentlich irgendwas?
Es gibt ein bisschen angelehnte Rollenspiele. Direkt gibt es dazu keins.
Mhm. Weil das ist ja eigentlich auch eine extreme Welt, aber das trifft wahrscheinlich dann wieder denselben Tod wie bei Star Wars etc., dass das dann einfach
das kann natürlich sein,
so spezifisch das, ist. Alle wollen Peri Rodan sein, genau. Aber dürfen nicht. Naja, gut. Also denken wir uns lieber was Eigenes aus. Ja, danke nochmal und ja, das war's. Ich sag tschüss und bis bald bei Chaos Radio Express.